At Highland, we're all about celebrating little wins and little ways to innovate digital processes. There's no customer pain point too small for us to help with. Maybe that's why more than half of the Fortune 100 looks to Highland to connect their content and data, improve processes, and turn little efficiencies into big wins for their customers and clients. Highland, intelligent content solutions for innovators everywhere at highland.com.
Eve hat im Vorfeld schon gefragt, was in meiner Anmoderation steht. Warum steht da nur eine 53, Eve? Was könnte die Zahl 53 gerade bedeuten in der Serienwelt? Was Rekordverdächtiges hängt da dran, was garantiert nichts mit dieser Serie zu tun hat?
Boah, bin ich
Hast du nicht mitgekriegt?
Nee, ich bin gerade so komplett lost aus dem ganzen Medienrummel, was ein Armutszeugnis ist, wenn man bedenkt, welchen Job ich habe. Aber ich überlege gerade 53. Ist es? Nein, das ist jetzt nicht das 53. MCU-Projekt, oder?
Nein! Also, okay. Himmels Willen. Also, das heißt, wenn alle Serien dazu sind, bei einem Film sind wir wo? 33 oder sowas? 35 vielleicht?
Ja.
Irgendwie sowas, irgendwas 53. Knapp über 30.
Nee. Ich weiß, woran ich denken muss. Kennst du? Ich wette da durch das, was ich jetzt sagen werde, werden wir wieder Nachrichten kriegen bei Instagram. Das hat auch wieder Meme-Potenzial. Hast du je LaToya Jacksons Auftritt am Sempern Opernball gesehen?
Nein.
Nein, sie hat einen Preis entgegengenommen von Michael Jackson.
Ja, warte, ich erinnere mich sogar dunkel.
Genau. Und da hat sie eine Rede gehalten.
Ja.
Und du weißt doch, wie das so in den Öffentlich-Rechtlichen läuft, dass da so ein Live-Dolmetscher ist.
Aha.
Den dann alle anderen hören.
Mhm.
Und es war erstens jemand mit einem extrem starken sächsischen Dialekt, was lustig ist. Mhm. Und das zweite ist, er konnte ganz offensichtlich kein Englisch und er konnte auch nicht Schritt halten mit ihr.
Mhm.
Und sie fing an zu erzählen, he gave us so much, he gave us 39 different charities und er gab uns 39. Und es war's einfach. Das ist so geil. So, er dachte alles.
Nee, das kenne ich nicht.
Das kennst du nicht?
Nee.
Das ist das. Also, wenn ich dir das schicke, wirst du denken, das hat jemand zusammengeschnitten. Das ist nichts, das war nicht so. Das kann
unmöglich. Du bist aber gar nicht so weit weg dann mit deiner Vermutung, was die 53 sein könnte.
Okay, aber ich weiß immer noch nicht.
Es sind 53 Emmy-Nominierungen,
ach,
die berühmterweise, die natürlich eine der besten Serien der Welt gekriegt hat und keinen einzigen Preis davon gewonnen hat, nämlich Better Call Saul.
Okay, ich weiß zwar nicht, was das mit Echo zu tun hat, aber okay.
Eben. Es hat nichts mit Echo zu tun, das ist der Punkt. Echo ist ziemlich weit weg von 53 Emmy-Nominierungen.
Ah, okay.
Aber, und jetzt kommt das Aber,
ja.
Ich habe die Serie, also wir nehmen heute auf, heute ist ein Freitag, an dem wir aufnehmen. Ich habe jetzt ein bisschen gebraucht, um die zu gucken und auch nur für den Podcast geschaut, wenn ich ganz ehrlich bin, weil mein Interesse war nicht sehr hoch. Und seit über einer Woche liegt mir Eve Ajevic in den Ohren damit, wie sagst du immer, lahm, langweilig.
Ja, genau.
Dann hast du noch verschiedene Umschreibungen für Kacke, wie immer, damit in meinen Ohren. Ich sehe die erste Folge und denke, das ist doch gar nicht so scheiße.
Aber dann kommt noch einiges auf dich zu, wa?
Es wird schlechter.
Ja.
Es gibt sehr viele Sachen, die mich aufregen, aber ich bin weit davon entfernt, die Serie komplett wegzuschmettern, weil vieles ist besser als manch anderes im MCU, in den Serien zumindest. Aber deswegen ist auch umso bezeichnender, was nicht funktioniert. Und ich glaube, das ist interessant, dann vielleicht zu beleuchten. Und warum
ist dann Spotlight? Wow.
Ja, im Spotlight. Auch selbst das Konzept Spotlight müssen wir an der Stelle besprechen.
Ja.
Das ja ganz prominent davor steht. Stand es schon mal irgendwo davor?
Es stand noch nie davor, aber sie haben erklärt, was Spotlight sein soll, nachdem ich die Serie gesehen habe. Ja, okay, aber das macht die Serie auch nicht. Also, das ist total witzig.
Naja, ich hätte gesagt, das macht es schon, aber das macht es ja so egal. Das ist ja das Schlimme.
Nee, also darüber reden wir nochmal.
Darüber reden wir gleich. Aber guck mal, diese 53, diese Emmy-Nominierungen, die diese Serie garantiert nicht kriegen wird, ist auch deswegen so bezeichnend, weil damit ist es definitiv natürlich auch nicht eine der besten Marvel-Serien.
Nö,
weißt du, was bei den Emmys überraschend oft nominiert wurde für so eine Disney-Plus-Nerd-Serie? Was hat mich sehr gefreut, wenigstens zu sehen, wenn es um Nominierungen geht?
Loki?
Andor.
Andor, ja, okay, verstehe.
Zu Recht, Andor. Verstehe. Also ich glaube, ich bin auch gar nicht sicher, ob Loki noch in den Zeitraum gefallen wäre, die zweite Staffel. Andor ist noch reingefallen, House of the Dragon ist reingefallen. Ja, und Better Call Saul natürlich auch mit ein bisschen Verspätung. Das, ich weiß nicht mal, wie es genau war, auch wegen der Pandemie. Die Ausstrahlung war viel mitten in diese Award-Season rein. Und diese letzte Staffel Better Call Saul, die ja jetzt schon 1,5 Jahre zurückliegt, kommt jetzt erst in diese ganze Award-Season rein. Und das Einzige, wo sie wirklich immer abräumt, relativ zuverlässig, ist Screen Actors Guild und Critics' Choice Awards. Mhm. Was ein bisschen bezeichnend ist, weil meine Theorie, warum Better Call Saul nicht ganz so gut abschneidet bei den Globes und bei den Emmys, ist immer, das ist halt eine Nischenserie gewesen, die zu wenig Leute gesehen haben. Der Beweis sitzt hier im Podcast. Nur 50% der Anwesenden haben die Serie gesehen. Mhm. Und du bist Breaking Bad Fan.
Ja, das stimmt.
Und das ist so ein bisschen das Problem bei Better Call Saul. Es gewinnen eher die Serien, die von der Mehrheit gesehen werden, weil sie von der Academy gewählt werden, von denen viele das einfach nicht gesehen haben, so ähnlich wie bei den Oscars. Und bei den Critics' Choice und bei den Screen Actors hat's halt jeder gesehen. Und wenn's jeder gesehen hat, gewinnt's auch mehr. Ist meine Theorie, möchte ich nur in den Raum stellen. Aber egal, all das hat nichts mit Echo zu tun. Aber der Vergleich mit besseren Serien muss ja sein, weil was ist Echo im tiefsten Herzen? Daredevil Light fürs MCU.
Oh, nicht mal, finde ich. Nicht
es,
mal.
Es soll ein Daredevil Light sein. Daredevil Kann man Light so bezeichnen?
Daredevil Light ist die erste Season von Green Arrow of CW. Das ist Daredevil Light.
Green Arrow?
Die erste Season.
Ist das nicht Iron Fist eher?
Nee.
Iron also Fist jemand kommt zurück. Jemand, der steinreich ist und bekämpft dann das Verbrechen. Ich finde, dass Daredevil und Green Arrow nicht zusammenpassen.
Schon so ein bisschen.
Charlie Cox ist, Murdoch? Matt Murdoch? Weißt du, ist ja so witzig, dass der Schauspieler Charlie Cox heißt, was ja ein Auto, das könnte ja selber ein Rollenname sein im MCU. Matt Murdoch ist halt nicht ein reicher Philanthrop, der nachts heimlich Verbrechen bekämpft und keiner wird es von ihm erwarten. Keiner wird es von ihm erwarten, ja, weil er blind ist, aber nicht, weil er ein reicher Philanthrop ist, der lange verschollen war.
Wie Stan Lee sagen würde, Justice is blind.
Hat er das so gesagt?
Ja, klar. Deswegen ist ja, das ist ja die Idee hinter Daredevil. Justice is blind. It just makes a lot of sense.
Heißt das dann auch, dass religiöser Fanatismus auch blind ist, weil Matt Murdock ja strenger Katholik ist?
Ja, aber er ist ja kein Fundamentalist, trotzdem.
Nee, Fundamentalist wahrscheinlich nicht, das stimmt, das ist übertrieben. Okay, Echo, ja, womit fangen wir an? Man könnte ja eigentlich damit anfangen, wie wir zum Marvel Cinematic Universe und den Serien stehen, aber da muss ich einfach verweisen auf die 100 anderen Podcasts, die wir schon zum Marvel Cinematic Universe Serien gemacht haben.
Ich könnte den Podcast auch einfach nennen, Marco und Eve reden schon wieder über Marvel.
Wie gesagt, so super schnarchig finde ich es ja nicht, wie du gesagt hast. Wollen wir mit dem
Ich sag's mal so. Ich finde der Kontrast zwischen super schnarchig und so unfassbar albern, dass mir die Kinnlade runtergefallen ist und ich gelacht habe, ja, das gibt's schon. Ich finde, es gibt ein paar Momente in der Serie, die sind so unfassbar albern, dass ich wirklich gelacht habe und mir dachte, das hat jetzt nicht jemand geschrieben. Das dachte jetzt nicht jemand, dass das eine gute Idee ist.
Kannst du was spoilerfrei davon sagen? Weil ich wollte gerade sagen, der Spoiler-Part kommt ganz am Ende, aber wir kriegen viele spoilerfrei hin, denke ich.
Sag mal
einen Austausch, der dich zum Lachen gebracht hat. Weil mich haben viel mehr Sachen aufgeregt, weil sie schlecht geschrieben oder gepaced waren. Das waren also Sachen, die mich aufgeregt haben. Ja.
Also die finale Konfrontation, ohne darüber zu sprechen, wer alles involviert ist. Aber erstens, wer alles involviert ist, fand ich sehr lustig und unfassbar dumm.
Ja.
Unfassbar dumm.
Ja.
Es gibt in dieser Serie Kräfte, die aus dem Arsch gezogen worden sind, aber so richtig fett und das ist so lustig. Und es gibt einen Showdown, der antiklimaktischer nicht enden könnte und wo ich wirklich da sage, das war's? So endet, das ist ja das Dümmste, was ich je gesehen habe. Also die Serie fing an als, boah, das braucht kein Mensch, zu boah, ist das lächerlich. Aber weißt du was? Dieses boah, das ist lächerlich, mag ich mehr als boah, das braucht kein Mensch. Weil jetzt will ich, dass Leute zumindest ein paar Szenen davon sehen, damit sie wissen, wie bescheuert das ist. Weil davor passiert einfach nichts. Also davor passiert wirklich, guck mal, erneut ohne Spoiler, aber die erste Episode ist fast ein Supercut aus Hawkeye.
Mhm.
Und ich glaube, das geht ohne Spaß so 6-7 Minuten lang, sind dann weg. Dann haben wir noch diesen Intro-Song, der sich anhört, als wenn es ein Überbleibsel aus dem Album von 50 Shades of Grey ist. Hört sich genauso an. Furchtbar. Furchtbare Musikwahl generell in der Serie. Ganz furchtbare Musikwahl. Und was habe ich mehr nach 5 Episoden über diese Figur Echo gelernt? Ich rede jetzt nicht von irgendeinem quatschigen Zeugs, das was mit Kräften zu tun hat, sondern es ist über sie als nichts. Nichts. Ich finde, sie ist wirklich da und ich will auch nicht fies sein, aber ich finde, Alequa Cox ist keine gute Schauspielerin oder hat halt sehr schlechte Regieanweisungen bekommen oder dieses Skript kann niemand retten oder alle drei Sachen zusammen.
Unsere Minds verschmelzen langsam nach all diesen Podcasts. Witzige ist, guck mal, du findest das alles lächerlich, aber jeder einzelne Punkt, den du sagst, ist das, was mich so aufgeregt hat. Und wie du schon siehst, wenn du mal kurz in unser Stichwortskript rüberschielst, es ist eigentlich so, als hättest du es gerade abgelesen. Du hast genau die gleichen Punkte wie ich, wo man sich auch fragen muss, ist es die Schauspielerei oder ist es das Skript oder ist es doch die Regieanweisung? Und all diese Probleme treffen aufeinander. Ich bin komplett bei dir. Bei mir ist es halt eher, dass ich mich darüber aufrege, anstatt dass ich es belächle. Und ich finde es halt insgesamt an manchen Stellen aber qualitativ so gut gemacht, dass andere MCU-Serien auch davon lernen könnten. Man merkt so ein bisschen den Qualitätsshift. Man muss eine Sache bei der Serie bedenken, ne? Auch weil du das mit diesem Pacing angesprochen hast. Das ist etwas, was mich super aufgeregt hat. Also auch schon in der ersten Folge. Ein super Cut nach dem anderen, das ist kein gutes dramaturgisches Erzählen. Aber woher kommt das?
Ich kann dir sagen, also erneut, vielleicht irre ich mich, aber diese Serie kommt mir wieder so brutal vor wie: Wir brauchen schnell irgendeinen Content, den wir rausschießen. Aber
du weißt, woher es kommt, oder nicht? Okay, nee. Es gibt einen konkreten Grund dafür. Wir haben 5 Folgen gesehen, es waren nicht 5 Folgen.
Ja, das stimmt.
Wir haben 8 gedreht. Die haben 8 Folgen gedreht, die haben 8 Folgen geschrieben und haben im Editing-Prozess gemerkt, oh shit, das funktioniert nicht. Also haben sie sehr weite Teile nachgedreht und es auf 5 Folgen runtergeschnitten und zusammengedummt. Und ich finde, an sehr vielen Stellen merkt man das. An dem Pacing, hier, wie du gesagt hast, ganz viele Supercuts, ist komplett ungewöhnlich, dass man das so macht, dass man so erzählt. Die Folgen haben eine komplett unterschiedliche Länge, die von von fast einer Stunde, runtergeht zu fast einer halben Stunde. Also wirklich konsequent wird's kürzer, was ganz merkwürdig ist. Also klar, kann man ein bisschen Spielraum haben, aber diese Serie ist nicht gut durchkonzipiert. Und was man da Marvel schon fast wieder vorhalten muss, ist eben nicht dieses schnelle Raushauen, sondern dieses, ah shit, das funktioniert nicht, was machen wir damit? Hauen wir es trotzdem raus? Oder drehen wir jetzt aufwendig nach und machen es wenigstens anguckbar? Und ich, und jetzt das Glas, also deine Argumentation ist Glas halb leer, meine ist gerade Glas halb voll. Ich glaube, sie haben einiges gerettet wahrscheinlich im Verhältnis dazu, wie es ursprünglich war. Es ist halt so, die Ankündigung und die Idee ist halt Content raushauen. Wir haben eine Nebenfigur, die in Hawkeye ganz gut als Nebenfigur funktioniert. Ja. Und dann hat man sich gedacht, okay, die hat einen eigenen Namen, die hat eine eigene Comicreihe, die Crossover mit Daredevil, die hat eine eigene Serie verdient, weil so machen wir das jetzt mit 1000 Millionen Content-Pieces. Das schrauben sie jetzt die nächsten Jahre zurück. Ich meine, dieses Jahr haben wir einen MCU-Film und ich glaube 2 Serien.
Ja, wir kriegen noch Agatha brauche ich auch nicht. Also, nicht jeder scheiß Charakter braucht eine eigene Serie, einen eigenen Film. Ich finde es so dumm. Ich finde es so unfassbar dumm.
Und das ist halt noch das Erbe dieser alten Strategie. Genau, aber Content,
guck mal, ich fand es ja anfangs mega interessant, wenn man überlegt hat, wer alles eine Serie bekommen hat. Mhm. Das waren Charaktere, die wir trotzdem kannten irgendwo, wo wir häufiger das Gefühl hatten, da kann man mehr rausholen. So Wanda Maximoff war, finde ich, ein sehr interessanter Charakter über die Zeit des MCUs, die drin war. Ich mochte auch immer ihre Szenen mit Vision ganz gerne und ich fand die schon so einen kleinen Scene-Stealer in Age of Ultron. Da war definitiv Raum, um ihr meine eigene Story zu geben. Und ich finde, das haben die auch ganz gut gemacht. Ich fand sogar, wie sie noch weiter erzählt haben, in Doctor Strange 2 bin ich ja einer von denen, die das mögen. Loki ist Fan-Favorite seit Thor 1, aber noch nie ein eigenes Projekt gehabt. Wie lange gibt es den jetzt schon im MCU? Was, 10 Jahre länger? Und natürlich, es wurde Zeit, dass der irgendwas kriegt. Sam Wilson und Bucky, ja, das sind da, die Serie war nicht gut, aber ich verstehe, dass man den beiden was gibt. Oder man greift halt in die Trickkiste und sagt, welche Comicfiguren sind halt richtig beliebt und haben es noch nicht ins MCU geschafft. Moon Knight, war die Serie jetzt wirklich gut? Nee, aber Oscar Isaac ist ein Powerhouse-Performer und die Idee hinter Moon Knight ist ja eigentlich interessant. Die Umsetzung, darüber lässt sich hart streiten und da bin ich auch eher im streitlustigeren Part als in dem, nö, das war ganz gut. Und Echo ist jetzt nicht so eine extrem beliebte Figur und hat jetzt auch nicht so einen mega Eindruck hinterlassen. Sie wirkte halt wie ein klassischer Secondary Bad Guy in einer Marvel-Produktion. Wirklich. Mhm. Ein Gesichtsausdruck, zum Schluss so eine Mini-Redemption und das ist es. Und das ist es. Und wenn man ihr, das Einzige, was halt interessant war, worauf man angespielt hat in der Hawkeye-Serie, ist das Kingpin. Und anscheinend soll das ja jetzt doch der Kingpin aus der Wischer. Ich glaube, die sind sich da selber nicht sicher. Die sagen, einen Tag das eine und einen Tag das andere.
Ja, aber sie produzieren diese auch so. Also wir haben Born Again ja schon gedreht und einfach nur mal neu gedreht, bei Echo auch. Mhm. Also sie merkst den Shift in der Strategie.
Genau, genau. Aber Kingpin, also Wist Fisk und gerade Vincent D'Onofrio als dieser Mega-Powerhouse-Performer, das war das, was sie benutzt haben fürs Marketing, alles. Ich meine, der Trailer zu Echo ist ein Wilson Fisk-Monolog und wir sehen, wie er auf Leute ausrastet. Dann denken wir, okay, wir werden sehen, wie er sie quasi erzogen hat, wie sie zu einer Waffe wurde und sie emanzipiert sich jetzt von ihm. Das ist so krass, nicht die Serie, die wir gekriegt haben. Das ist eventuell eine Episode dieser Serie, die wir gekriegt haben. Aber es ist so überhaupt nicht diese Serie. Es war mal wieder Bait and Switch. So richtig krass. Und ich sag's mal so, du regst dich vielleicht über sowas auf. Ich nehme es einfach mittlerweile gar nicht mehr ernst. Mein Hype ist einfach nicht mehr da. So, ist es cool, Vincent D'Onofrio in seiner ikonischen Rolle zu sehen? Ja, aber das ist ein weinendes und ein lachendes Auge. Auf der einen Seite ist er so gut, dass er die Szenerie einfach nur verschlingt. Der isst die nicht auf, der verschlingt die, so gut ist er. Auf der anderen Seite ist das so eine brutale Verschwendung dieser Figur in dieser Serie. Da gibt es noch eine Szene, über die müssen wir definitiv noch reden.
Das ist Spoiler-Part, aber ja, ich wollte auch gerade sagen, also ich habe da so ein paar Momente, wo ich sagen würde, sie gehen nicht gut mit seinem Fisk um.
Gehen sie auch nicht, überhaupt nicht, ja. Überhaupt nicht. Und da gibt es eine Szene, die war so doof, da habe ich so krass gelacht. Das hat jemand geschrieben. Das hat wirklich jemand geschrieben für ein Publikum, wo die dachten, die sind einigermaßen erwachsen. Ich meine, immerhin ist da ja eine Warnung. Mature Content. Das ist immature Content. Also, sorry. Ich habe mich da echt durchgequält, aber ich war jedes Mal froh, weil ich zumindest Vincent D'Onofrio on screen gesehen habe, weil da zumindest Talent on screen zu sehen war. Und ansonsten war das einfach nur, nee, das war Rotz. Also, ich will wirklich nicht so hart sein, aber ich kann nicht. Also das dann gucke ich mir wieder lieber was an, was so fürchterlich schlecht ist, dass ich durchgehend lache, aber unterhalten werde, wie lachhaft das alles ist, als dass ich mich langweile. Und das war wirklich so furchtbar langweilig. Also ich dachte mir auch jedes Mal, das war jetzt eine ganze Episode. Was war der Mehrwert aus dieser Episode für irgendwas? Für Story, für Charakter, für irgendwas? Ich sehe da nichts. Ich sehe da gar nichts. Ich sehe da ein paar Ideen, die so aus dem Hintern gezogen sind, die so absurd sind. Und das sind noch die besseren Momente, so, weil dann zumindest irgendwas passiert.
Das ist eine sehr harte Kritik, aber eine sehr ehrliche Kritik. An sehr vielen Stellen stimmt das wirklich genau so. Es dreht sich im Kreis. Wir müssen ein bisschen ins Detail gehen. Wir haben ja gesagt, wir müssen ganz kurz über Marvel Spotlight selber reden, über die Marke, über die Idee. Mhm. An für sich finde ich die Idee gut. Also die Idee ist, dieser Spotlight, also wie man sich das vorstellt, der Scheinwerfer, der Kegel, der auf die Theaterbühne geht, der Fokus nur darauf. Mhm. Gemeint ist damit, dass eine Serie, die Marvel Spotlight entsteht, mehr für sich steht. Unabhängig funktioniert von dem, was davor oder danach passiert. Ich finde bei der Serie, du hast schon recht, es fühlt sich nicht ganz so an, weil eigentlich ist es eine Vorbereitung auf Daredevil Born Again und es ist eine Nachbereitung von Hawkeye.
Ja.
Also wie viel Spotlight ist da wirklich? Ich würde sagen, es ist insofern schon noch Spotlight, weil es sich ja so im Kreis dreht. Dein Wissensstand, so wie du rausgehst aus Hawkeye und so wie du reingehst in Daredevil, ist gar nicht so unterschiedlich. Weißt du, was ich meine?
Aber das Gleiche kannst du über The Falcon and the Winter Soldier sagen, denn es ist auch Spotlight.
Ist
weil,
es ja auch.
Weil da drehen sich die Charaktere auch noch im Kreis.
Die drehen sich da komplett im Kreis. Das war meine große Kritik an der Serie. Du erinnerst dich, wir hatten eine Podcast-Folge dazu.
Deswegen, also, ja, aber das jetzt mit Spotlight zu kennzeichnen, wenn ihr das Gleiche macht wie in schon so vielen anderen Serien, ja, dann ist es halt ein nettes Logo, was ihr da davor gepackt hat. Also, ich finde, dass das überhaupt nicht am alleinstehendsten bisher im MCU war für mich Moon Knight, ob ich es mochte oder nicht.
Das stimmt.
Also in Moon Knight gab es so gar keine Referenzen, nichts. Das war ja, das zumindest, da würde ich Spotlight wirklich verstehen. Du musst nichts gesehen haben, je, um auch nur irgendwas zu verstehen.
Wenn das aber jetzt rauskäme, würden sie Spotlight draufkriegen.
Höchstwahrscheinlich,
daher kommt ja diese Idee, glaube ich.
Genau, aber
nur
hier
in Wirklichkeit ist es bei Echo ist es halt ein bisschen Etikettenschwindel.
Ja, es ist ein krasser Etikettenschwindel. Wenn die Serie anfängt mit dem Previously on Hawkeye für 8 Minuten oder so, dann ist Spotlight schon tot. Dann ist Spotlight einfach schon tot. Und wenn der Hype durch die Trailer ist, es kommt ein Charakter aus einer Serie, die mal auf Netflix lief, dann ist es doch kein Spotlight mehr. Also
ich glaube, dahinter steckt auch so ein bisschen die Idee, Kritik aus der Richtung schon abzuschmettern. Es hat ja nichts fürs große Ganze gebracht. Dadurch, dass du es schon von vornherein draufschreibst, dass es nicht fürs große Ganze ist, legitimierst du sowas auch. Und Leute gehen nicht deswegen rein oder gucken sich das deswegen an, sondern wegen den Charakteren, wegen der Atmosphäre, wegen was auch immer. Insofern ist das eigentlich keine schlechte Idee, finde ich. Aber das war jetzt vielleicht die falsche Serie dafür. Andererseits, dadurch, dass sie so im Kreis dreht, ist es ja auch wirklich nicht so wichtig für den Rest.
Ja, aber auf der anderen Seite, was hat seit Phase 4 wirklich viel fürs große Ganze gemacht? Da waren gar nicht mehr so viele Projekte bei. Klar, ein paar, die so ein bisschen mit dem Multiversum zu tun hatten. Thor 4 hat nichts fürs große Ganze getan. Eternals hat nichts.
Das ist aber auch meine Generalkritik ja am Gesamten seit 2019. Ich glaube, das hat jetzt nichts explizit mit Marvel Spotlight zu tun. Eigentlich ist Marvel Spotlight ein Anerkennen davon, dass man merkt, okay, man kann nicht immer das große Ganze weitererzählen oder man will es auch nicht. Dann lass es uns wenigstens fair markieren für alle Beteiligten, also für die Zuschauer.
Ja.
Und das ist keine schlechte Idee. Ich finde sogar das Logo ganz gut und es hat auch ganz gut gepasst teilweise zur Musik bei dem einen oder anderen Intro einer Echo-Folge. Da fand ich das sogar ganz angenehm, dass man nicht mal dieses MCU so auf den Deckel kriegt.
Aber selbst da, weißt du, was ich dann geiler finde? Die Holiday-Specials, die sie bisher haben. Ich mochte dieses Werewolf by Night ganz gerne. Ja. Das war für mich auch.
Aber das ist auch ein Spotlight.
Das wäre ein Spotlight. Aber das wäre richtig super, weißt du so, weil das ist, ey, ist einfach eine Werewolf-Story. In sich geschlossen, fand ich wirklich gut. Da brauchst du null. Da brauchst du nichts. Und da wartest du auch nicht darauf, welchen Charakter bringt dir als nächstes rein aus dem MCU. Nö. Das ist eine Werbestory.
Wie gesagt, das Einzige, was zu Spotlight bei Echo rechtfertigt, ist eben dieses, es hat nichts zur Gesamtstory beizutragen. Vielleicht würde man auch in Zukunft Falcon and the Winter Soldier so kennzeichnen.
Ja.
Keine Ahnung. Also so viel Aussagekraft hat es für diese Serie nicht, das stimmt. Und vor allem, sie wird dadurch besser, dass du die anderen Sachen gesehen hast.
Ja.
Also, du brauchst eine Verbindung zu Fisk, weil Fisk hier alleine funktioniert überhaupt nicht. Der funktioniert, weil du Daredevil gesehen hast.
Ja.
Ja. Ja, wie sie ihn missverstanden haben und was ich damit meine, das müssen wir im Spoiler-Part machen, aber wir haben noch ein paar Sachen. Die Produktionsprobleme, die Pacing-Probleme haben wir angesprochen. Ein Symptom, nur mal ein Beispiel, woran man das merkt, dass das Pacing im Schnitt kaputt gemacht worden ist. Ne? Als sie zum ersten Mal ihren Großvater wieder trifft, die sitzt da einfach mit ihm im Raum. Cut, sie sitzt mit ihm im Raum und sie reden und er soll ihr ein neues Bein bauen, weil ihr ein Bein fehlt. Und er sagt, es war übrigens nicht nett, dass du dich hier 20 Jahre lang nicht gemeldet hast. Und ich sag so als Zuschauer so da, hä? Wie, Moment mal. Die haben sich seit 20 Jahren nicht gesehen und so steigt er in die Szene ein, als hätte sie gerade, als würde sie gerade Zucker abholen beim Nachbarn. Also, weißt du, wenn ich, allein die Vorstellung, ich sehe ein Familienmitglied zum ersten Mal seit 20 Jahren wieder, das ist doch eine eigene Szene. Das ist doch ein, die begrüßen sich, was auch immer. Oder das ist von Anfang an awkward. Es wird aber mitten in der Szene in einem Nebensatz gedroppt. Und in der Sekunde glaube ich keinem der dort Sitzenden, dass ihr euch 20 Jahre nicht gesehen habt.
Ja, absolut. Aber es gibt viele solche Sachen. Es gibt viele solche Momente, wo du denkst, ist da gerade ein Cut oder soll das so? Also soll das wirklich so dramaturgisch gerade aufgelöst sein? Gerade gegen Ende gibt es da eine Sequenz, wo ich dachte, ey, da fehlt mal, das geht doch nicht. Ohne Spaß, wie seid ihr jetzt von A nach B? Wow. Also auch auf emotionaler Ebene und Entscheidungsebene. Ich so, the fuck war das gerade?
Ja, das ist ein Riesenmess. Und wenn du das im Vergleich mit so Sachen, mit so Konzeptserien wie Loki, ne, also gerade auch die Staffel 2, du ja selber gesagt hast, es hat ja nochmal so schön nachgewirkt. Die Serie wurde im Nachhinein besser für dich. Wer das hören will, hört bitte unsere Serienempfehlungen von letzter Woche, von 2023. Aber das sind Konzeptserien mit einem richtigen Writers Room. Die Serie hat ja auch einen Writers Room gehabt, aber die haben ja alles, und das ist ja eigentlich das, was wir wollten immer von MCU-Serien. Wir hatten viel zu viele MCU-Serien, die gedreht worden sind wie ein Kinofilm. Mm. Es gab ein oder zwei Drehbuchautoren, es gab einen Regisseur für alle Folgen. Eigentlich hast du einen langgezogenen Film gekriegt, der deswegen sich auch langweilig angefühlt hat. Und bessere Serien wie Loki hatten halt einen Writers Room, die halt so Serien konzipieren und umsetzen, wie man es aus dem modernen Streaming oder Pay-TV kennt, seit Sopranos, seit Game of Thrones, seit Breaking Bad. So kennen wir das, dass man so Serien produziert und dadurch sind sie auch qualitativ hochwertiger. Das hatten wir halt mit einem Creator wie Michael Waldron, der eben von Rick and Morty kam und da selber Teil des Writing-Stuffs war. Und jetzt hast du hier so eine, eigentlich auf dem Papier wieder so eine Konzeptserie mit einem Writers Room, aber wenn sie halt nach den fertig gedrehten Episoden alles umschmeißen und neu drehen, bleibt von dem ursprünglichen Konzept ja auch nur noch die Hälfte übrig. Und das spürst du halt. Dann wirkt es eigentlich fast noch schlimmer als dieses andere Konzept, dass ein Drehbuchautor wenigstens alles geschrieben hat. Du hast halt einen langen Film, der sich im Kreis dreht. Jetzt hast du eine wirre Serie, die sich im Kreis dreht.
Ja, aber deswegen, bei vielen anderen Serien, die sich im Kreis drehen und die halt dieses Problem haben, fühlt sich an wie ein Film, hat man trotzdem so meistens gerade am Anfang dieses eine Etwas, das dich abholt. Weil dieses eine Etwas, okay, das könnte ganz gut sein. Ich meine, die meisten Marvel-Serien fallen in sich zusammen gegen Ende. Das passiert immer. Mhm. Und die hat nicht mal angefangen. Das ist das Problem. Gigantisch, wie lahm diese Serie anfängt. Und ich rede jetzt nicht davon, dass sie irgendwie atmosphärisch ist. Jemand, der Logan als einen seiner Lieblingsfilme aus dem Genre betrachtet, der hat überhaupt kein Problem mit ruhigen Anfängen und Atmosphäre und auch nonverbaler Charakterisierung. So überhaupt nicht. Das ist meins. Ich lebe für sowas. Aber das war doch nichts. Es war einfach nichts.
Ich wusste gerade wegen nonverbaler Charakterisierung, das ist etwas, lass uns das mal als Aufhänger nehmen, um über Echo selbst zu reden, weil für eine Serie, die mit einem nonverbalen Charakter funktioniert, ist sie im nonverbalen Storytelling nicht sehr gut.
Nein, sie ist richtig schlecht darin, sie ist unfassbar schlecht, es muss trotzdem alles ausgesprochen werden, beziehungsweise mit Sign Language kommuniziert werden, aber ihr Gesichtsausdruck bleibt immer gleich, immer, sie spielt nicht. Sie sieht aus, als wäre sie einfach nur pissig die ganze Serie durch. Das ist ein Gesichtsausdruck.
Hey, nee, Maya. Ich würde noch draufsetzen, nicht nur pissig und verwirrt. Das sind die zwei Gesichtsausdrücke.
Ja, hey, Maya, sei mal froh. Sie guckt so. Hey, Maya, sei mal traurig. Sie guckt so. Also, es ist so wie bei.
Der verwirrt ist eindeutig, oder? Du weißt, was ich meine. Die kommt sehr oft in den Raum rein und ist die verwirrteste. Und das ist halt schwierig für eine Hauptfigur, weil sie sehr oft nicht weiß, was vor sich geht, in sehr vielen Szenen. Und in den meisten Szenen sind die anderen Anwesenden im Raum, sei es ihre eigene Familie oder andere Verbrecher, sind die, die einen Wissensvorsprung haben. Das heißt, sie ist, was den Wissensstand angeht, um die Handlung selbst, sehr oft die Dümmste im Raum. Ja, das ist aber deine Hauptfigur.
Und die Serie kann erneut nicht mit ihr umgehen. Die Serie schreibt sie schon wieder so, als wenn sie für uns eine moralische Instanz sein soll, was sie so krass nicht ist. Weißt du, es ist so ähnlich wie mit, es ist so wie mit
Findest
Wanda.
Findest du moralische oder? Instanz in diesem?
Ja, ja. Nein, lass mich ausreden. Bei Wanda finde ich.
Erklär es mir, was ist moralische Instanz?
Ja. Naja, sie soll eine Superheldin sein, eigentlich eine der Guten. Und eigentlich, wenn sie richtig tief in sich geht, ohne zu viel zu spoilern, ist sie lieb, hat sie ein gutes Herz, hat sie Heldenmaterial und so weiter. Aber Aha. sie tut auch nie wirklich Buße dafür, dass sie jetzt jahrzehntelang ein Hitman war oder sonst was. Wenn ich mir sowas angucke wie den Punisher, der ist ja ein ganz guter Vergleich zu ihr. Der Punisher, der ist kein Held. Der straft und der sieht sich auch nicht als Held und deswegen kriegt er auch vom Leben immer wieder auf die Mütze. Sein Handeln hat krasse Konsequenzen und er ist halt einfach nur eine gescheiterte Existenz quasi, voller Traumata. Okay, Wanda hat ja in ihrer Serie eine ganze Stadt eigentlich gefoltert. Mhm. Ja? Und dann gibt es ja diesen dummen Satz von Monica Rambeau, they never know what you sacrificed for them. Ich so... Ja, die sind jetzt sicherlich krass dankbar, dass du sie endlich hast gehen lassen, nachdem du sie, Gott weiß ich, wie lange gefoltert hast. Das haben die dann aber wieder gut gemacht in Doctor Strange 2, wo sie gesagt haben, nee, Wanda ist böse. Also die ist böse, sie ist jetzt nicht hahaha, ich bin böse. Man versteht, warum sie so ist, aber sie ist böse. Ja, aber Echo war jetzt ganz, 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 ganz lange böse. Die hat ganz viele Leute erschossen, umgebracht, gefoltert und so weiter und so fort. Aber es reicht so eine Wegwerflein, um ihre Weste auf einmal wieder reinzuwaschen. Und es ist okay. Und eigentlich sind ja nur alle anderen böse und schuld daran. Und auch, dass sie in dieser Serie konstant ihre Familie, die nichts damit zu tun hat, in Gefahr bringt und es auch riskiert. Und dann verwundert ist, dass die in Gefahr gebracht werden, aufgrund von ihren Handlungen, obwohl so gut wie jeder Charakter ihr sagt, mach das nicht, du bringst uns in Gefahr. Mhm. Ja, das ist für mich, ich glaube, den Autoren ist häufig gar nicht klar, was für unsympathische Figuren sie dann schreiben. Ich glaube, die denken, nee, die würden werden es einfach feiern, das ist cool. Aber das ist nicht cool, das ist verantwortungslos, das ist überhaupt nicht heldenhaft, das ist beschissen.
Ja, aber ich sehe da drin jetzt ehrlich gesagt keine moralische Instanz, aber du hast mit allem recht, was du sagst.
Ja, sie wollen sie ja am Ende richtig zur Heldin inszenieren.
Komplett. Insofern. Also, ja. dann ist das eine Behauptung, die ganz am Ende aber auch erst kommt. Mhm. Muss man dazu sagen, weil bis dahin versucht sie auch nicht Heldin zu sein.
Aber sie hat es nicht verdient.
Es gibt keinen echten Struggle, es gibt keine Reue.
Das sowieso nicht, nö.
Nee, das ist halt schwierig für eine Hauptfigur. Eine Hauptfigur muss ja irgendwo strugglen. Und das tut sie aber nicht. Und dann, wie du sagst, jeder sagt ihr, was passieren wird, und es passiert. Und sie ist dann trotzdem noch verwirrt, dass das passiert. Das heißt, in dem Moment haben uns die Autoren die Figur halt wirklich auch richtig dumm geschrieben.
Ja, nicht nur das. Also wirkt für mich nicht nur verwirrt, sie wirkt für mich auch indifferent. So, passiert halt. Okay, dann reagiere ich darauf halt doof. So, und das ist so die Serie, die ganze Zeit. Und dann probieren die noch irgendwie ein mythologisches Element reinzubringen. Ich weiß nicht, ob es für dich funktioniert hat. Ich fand's so unbeschreiblich dumm.
Lass uns dazu gleich kommen. Aber ich hab noch was dazu kommt. Sie hat eine Opfermentalität. Und das ist super schwierig für eine Hauptfigur. Der Konflikt, den sie mit ihrer Familie hat, lässt sich immer reduzieren auf, ey, mein Vater ist gestorben und ihr habt mich nicht angerufen. Und ich finde das scheiße. Das ist ihre komplette Aussage, die sie jedem einzelnen Familienmitglied an den Kopf wirft. Und wenn selber brüllt in den Fernseher, und ironischerweise kann sie es nicht hören, man selber brüllt in den Fernseher. Das ist einer dieser Gags, die man rausschneiden sollte. Das war eine Frage.
Ach so, ich dachte, ich bleib jetzt auch drin. Ich find's irgendwie lustig, ich weiß auch
nicht. Es ist halt ironisch. Also, es ist ein Versagen der Autoren, nicht ein Versagen meiner Empathie. Es ist ein Versagen der Autoren, dass man der Hauptfigur entgegenschreien möchte, aber du hast es doch auch nicht gemacht. Ja. Du hast dich auch bei keinem einzigen dieser Personen gemeldet. Du hast kein Recht, dich so über die aufzuregen, wenn du das nicht auch machst.
Ja, das wäre so.
Das ist aber ihr einziges Argument. Sie hat ja wirklich kein anderes.
Ja, das wäre so, als wenn Bruce Wayne in Batman Begins, nachdem er zurückkommt da vom Tempel von Ra's al Ghul, sauer auf Alfred wäre, dass er sich nie gemeldet hat.
Ja. Du hast absolut recht. Genau das ist es.
Und dabei war es doch seine Entscheidung. Dabei war es doch seine Entscheidung.
Und ich sag dir, warum ich so ein großes Problem damit habe. Ich habe das Gefühl, die Autoren sehen diese Figur Echo und sie sehen den Native American Background und sie sehen die Einschränkung, die körperliche Einschränkung, die Behinderung, mit der sie leben muss. Mhm. Das sehen sie und das sind jetzt ihre Traits.
Ja, genau.
Fertig.
Genau. Ja,
das ist zutiefst identitär. Diese Figur darf nicht mehr sein als das. Und das, was du sagst, um jetzt die Überleitung zu schaffen, diese mythical, magical powers, die in den Schoß fallen, und das ist kein Spoiler, das seht ihr im Trailer, das ist etwas, das ist so absurd. Das ist so absurd, dass ihr dann nur noch irgendetwas in den Schoß fällt, dass sie sich das nicht greift. Als jemand, den ich kennengelernt habe, als eine Figur, die eben in der Unterwelt aufgewachsen ist und sie nimmt, was sie möchte, die dafür kämpft, die dafür einsteht, was auch immer. Die Figur darf nicht dafür stehen. Die Figur ist zutiefst identitär geschrieben. Sie ist das, wie sie geboren wurde. Und das ist eben einfach so.
Ja.
Und das ist ganz schlechtes Writing von der Figur. Mhm. Unglaublich schlecht. Und es ist auch deswegen übrigens kein Spoiler, weil jede fucking Folge damit anfängt, dass du was von den mythical, magical powers ihres Stammes siehst. Und dass es offensichtlich dann sich irgendwie auf sie überträgt. Und auch das ist inkonsequent übrigens inszeniert. Mir fällt da gerade ein Beispiel ein, das darf ich nicht vergessen, woran man sieht, dass das ursprünglich anders war und sie haben es im Schnitt anders gemacht. Weißt du noch die eine Folge, die mit so einer Stummfilmsequenz anfängt?
Ja.
Na, und alles so, so war es früher halt. Und witzigerweise werden dann die Natives auch so dargestellt, wie in diesen super rassistischen alten Stummfilmen, wie zum Beispiel Birth of a Nation oder so. Also mit dem Reiten und wie das alles passiert und dann mit den, weißt schon, mit den Dialogcards, wie man es aus Stummfilmen kennt. Aber dieses Western-Ära, in der Native Americans besonders rassistisch dargestellt worden sind, so ähnlich, damit spielt dieser Anfang, ne? Und meine Vermutung ist, das ist nie so gedreht worden, das haben die im Nachhinein so geschnitten, weil, klar, du hast diesen alten Filter, du hast das alte Bildformat, du hast die Dialogschnipsel, aber die Kamera selbst ist immer in Kamerafahrten, hat Schärfenverlagerungen, reitet mit den Leuten quasi so mit, alles Sachen, die man damals so noch nicht konnte. Das heißt, es gibt nur zwei Antworten auf diese Frage, warum ist das so inszeniert? Die eine ist, die sind zu doof, das so zu inszenieren, dass es aussieht wie ein Stummfilm. Also wirklich zu dumm, dass der Kameramann das nicht beachtet hat und sie haben eben nicht nur einen totalen gefilmt, alles theatermäßig und irgendwas kommt ins Bild gelaufen, sondern machen Kamerafahrten und Schwenks und alles und Schärfenverlagerungen. Oder, und das ist das Wahrscheinlichere, die Szene wurde nie so gedreht und im Nachhinein im Schnitt haben sie das so entschieden und haben dann in der Post-Production halt das alles drauf gemacht und fertig. So, ha, guck mal, das ist doch viel witziger so.
Ich könnte mir erneut beides vorstellen. So.
Ich glaube tatsächlich nicht, dass sie so inkompetent sind, weil Kamera ist eine der großen Stärken dieser Serie, finde ich. Sie hat eine deutlich klarere Farbkorrektur als die meisten MCU-Serien und als die allermeisten MCU-Filme. Sie hat einen sehr filmnoirigen Look, auch dafür, dass trotzdem alles am helllichten Tag spielt und viel in Georgia, also eigentlich irgendwo in einer Kleinstadt. Ich weiß gar nicht, ob es in Georgia spielt, aber es ist in Georgia gedreht, in einer amerikanischen Kleinstadt und so. Dafür hat es einen erschreckend guten filmnoirigen Look, eine klare Körnung, klare Farben, da hat sich auch jemand was gedacht. Die Kameraschwenks sind oft sehr clever, wenn sie denn kaschieren sollen, weil das machen sie besser als andere Serien das machen. Nimm mal nur Iron Fist, was ja auch Netflix ist, was ja auch Daredevil-Universum ist. Das kannst du nicht nebeneinander halten. Echo ist die weit überlegene Serie, was das angeht, was die Kamera, was die Inszenierung angeht. Solche Sachen stecken da drin, dieser filmnarige Look. Du merkst es sogar in der Hawkeye-Szene, jetzt was du am Anfang gesagt hast, diese Flashbacks. Ich habe extra noch mal nebeneinander gehalten. Die Echo-Serie hat eine leicht andere Farbkorrektur. Die sieht ein bisschen besser aus als Hawkeye. Die haben die gleichen Szenen, das sind die gleichen Kameraeinstellungen. Die sehen aber da besser aus, weil sie sich da Gedanken gemacht haben. Ist auch ein bisschen pretentious, muss man auch sagen, weil es gibt andere inszenatorische Schwächen. Wir müssen gleich noch über die Action reden. Zum Beispiel das Intro, hast du ja gesagt, die Musik hat dich genervt. Ich fand's gar nicht so schlimm.
Oh, aber also gerade der Intro-Song. Also
der Intro-Song
ist vom 50 Shades. Der ist vom 50 Shades Album übrig geblieben. Vielleicht liegt es daran,
ich weiß nicht, ob 50 Shades ist, aber ich würde es auch einem Jugendroman zuordnen, das stimmt schon.
Ich weiß nicht, wenn du je einen 50 Shades Film guckst, dann hast du einfach nur diese Songs, diese Art von Songs, diese leidende ich bin aber stark und ist da nicht ein bisschen was Prickelndes in der Luftmusik. Das, ja, genau also, das.
Ich wollte es eher umgekehrt sagen. Ich finde, das ist deswegen pretentious, weil das Intro ist offensichtlich inspiriert von True Detective.
Ja.
Aber halt die leichtere Version davon. Die Overlays sind nicht so aufwendig wie ein True Detective. Als jemand, der sich mit After Effects und Photoshop auskennt, sehe ich das, dass das die leichtere Fassung ist. Sie haben es nicht ganz so aufwendig und genial gemacht wie True Detective, nicht so stilistisch. Sie haben auch nicht, in der Musikauchwahl sind sie da nicht so gut. Ich weiß nicht mal, wie der Sänger heißt von den ersten zwei True Detective Staffeln. Ich glaube, die dritte macht er auch, die dritte habe ich aber nicht gesehen. Das ist halt stilikonisch und daran orientieren sie sich, aber es ist halt offensichtlich geklaut und ist offensichtlich nicht ganz so gut gemacht, mit einem Song, der nicht ganz so catchy ist. Und wenn du das dann alles zusammentust, ist es, finde ich, ein überdurchschnittliches MCU-Intro, aber kein besonders gutes. Oder? Überdurchschnittlich. Guck mal, ich mag auch so, da sind so ein paar kleine Sachen, wie dass du Fisks Auge nicht siehst im Intro und so. Ich finde das schon ganz nett, diese Details. Da hat sich schon jemand Gedanken gemacht, so ist es jetzt nicht.
Ja.
Man muss ja mal die Sachen hervorheben, die gut sind. Und die Kamera gehört für mich dazu.
Ich glaube, da bin ich immer noch am meisten Fan davon, was sie bei WandaVision gemacht haben, mit jede Folge fast ein eigenes Intro und das an die Zeitepoche angepasst. Das fand ich richtig toll.
Ja, aber WandaVision ist ja dem Ganzen schon inhaltlich einfach zu überlegen. Das mit der Intro ist ja dem Inhalt geschuldet. Mhm. Die ganze Folge ist ja dann anders inszeniert. Übrigens, da hat es ja WandaVision richtig gemacht. Je nachdem, welche Epoche sie waren, die Kamera hat sich so benommen. Ist es eine Malcolm mittendrin Folge? Die Kamera hat sich so benommen. Hier nicht.
Oh, okay. Ich mochte tatsächlich, leider wurde das nur in einer einzigen Episode ausgestrahlt. Und das war in der Pilotfolge von Hawkeye. Mhm. Ich mochte tatsächlich den Theme-Song überraschend gerne. Und auch die Matt Fraction-ähnlichen Zeichnungen dazu, die so Kate Bishops werde. Das war für mich ein richtig starkes Intro zu einer Marvel-Serie. Habe ich auch richtig Bock bekommen. Das war so eine Musik.
Naja, oder Outro halt, oder? War das nicht das Outro?
Nee,
war das auch als Intro im Hawkeye? Ich weiß es gar nicht mehr.
Nur in der ersten Folge mit dieser Musik. Das war richtig cool gemacht. Und diese Musik haben sie ja später nochmal zurückgebracht fürs Finale. Mhm. Wenn sie und er zusammen auf dem Eis gegen diese Loser da kämpfen. Aber das war wirklich ein schönes Intro. Schön gemachtes Intro, wo sie gesagt haben, ja, wir kennen unsere Comic-Wurzeln und wir zitieren gerade Matt Fraction. Gleichzeitig haben wir da einen sehr eigenen Score für einen Charakter, der nie einen eigenen Score hatte, was ganz cool ist. Und gerade Marvel, und ich meine, du und ich, wir reden ja sehr viel über Musik bei Marvel und da ist ja auch ein Video bei dir in der Pipeline. Und sehr viele Themes bleiben nicht im Kopf, aber die Hawkeye-Musik ist seitdem in meinem Kopf. Die ist wirklich gut.
Das ist ein eigens komponiertes Stück oder ist ein Needle Drop?
Ja, eigen komponiert für diese
Serie. Ich kann mich null daran erinnern. Ja. Ich hatte ja so wenig Beispiele in meinem Video für Leitmotive im MCU, die funktionieren. Eigentlich gibt's für mich nur zwei, Guardians und Avengers.
Ja, nee, auch für mich auch Captain America, das dieses Heldenhafte, was jedes Mal kommt.
Ich würde es wiedererkennen, aber ich könnte es unter Folter nicht vorsummen.
Okay.
Also ich könnte jetzt nicht aus freien Stücken heraus dir die Melodie sagen. Und das ist halt bei Batman anders.
So. Ja, aber ja, das ist sowieso klar. Das
ja,
sowieso
also klar. Darauf will ich aber auch hinaus. So, oder selbst das X-Men-Theme, weißt du?
Oh, das X-Men-Theme seit X-Men 2, okay? Und was sie erst zurückgebracht haben, dann wieder für Days of Future Past und Apocalypse.
Weißt du, wer den Score von X-Men 1 gemacht hat?
Von X-Men 1? Oh, das wusste ich mal.
Michael Kamen, sagt dir der Name was?
Genau, ja.
Der hat Chip langsam gemacht.
Ja, aber John Ottman hat für X-Men 2 gemacht und damit auch das ikonische, dieses
Ja, richtig.
Ich liebe es.
Ja.
Oh, das ist so ein Und die Days of Future Past Version ist die geilste Version davon. Also wenn ich dieses Intro sehe, dann pulsiert mein ganzer Körper und ich boome.
Ich bin noch riesiger Fan vom Score von First Class.
Der ist auch, aber ja, der hat einen geilen Magneto-Score, diesen
Das ist Hammer.
Ja, Gänsehaut.
Das ist einer meiner Punkte im MCU, waren die Leitmotive aber nie die große Stärke. Es gibt welche, es gibt aber wenige, wenn du siehst, wie viele Filme das sind und wie viele Serien.
Ja, absolut.
Also das ist ja so ein bisschen der Punkt, und das unterstreicht das alles schon ein bisschen. Ich fand jetzt aber, du hast ja auch schon gesagt, die Musik in Echo fandest du sehr schlecht. Hattest du jetzt das Intro damit gemeint? Weil
ich meinte auch die Wahl der Pop-Songs generell. Die Pop-Songs, die sie da gewählt haben. Ja, die haben ab und zu ein paar Pop-Songs benutzt.
Ja, aber nicht viel.
Ja, aber die sie benutzt haben, haben mich wirklich erinnert an so CW-Quatsch.
Ja, also verstehe ich.
Also das war so richtig. Es hätte auch. Kennst du noch Dawson's Creek?
Ja, klar. I don't wait for love to be over.
Hätten die dort auch spielen können. Das hättest du direkt unter diese Szenen legen. Weißt du was, das mache ich heute noch. Das werde ich heute unter ein paar Szenen legen und ich werde es dann auf Insta hochladen und ich wette, es wird passen.
Es mag durchaus hier und da passen, diese Kleinstadtatmosphäre. Dazu gleich was, aber zur Musik. Ich fand, es gab Momente, wo Native American Musik gelaufen ist und sie dann auf dem Motorrad fährt und das dann gegengeschnitten wurde eben mit den anderen Leuten in der Familie. Ich fand ehrlich gesagt diese Momente ziemlich stark und ich habe da immer gedacht, warum macht ihr das nicht mehr? Warum geht ihr da nicht all in? Warum braucht ihr diese Pop-Songs, wenn ihr eh schon, wenn es euch so wichtig ist, nah an den Native Americans zu erzählen, dann benutzt auch ihre Musik, weil diese Momente waren so viel stärker.
Aber selbst das haben die mir komplett kaputt gemacht, weil im Gesamten ist es ja ganz spannend, so die Kultur zu erfahren, aber ja. Die Kultur verkommt so, es ist Magic. So, also es ist wirklich so, in dem, also da denken sie sich ja echt was aus, wo ich mir dachte, das ist so albern, das ist, weißt du, du weißt ja, was ich meine, wir werden im Spoiler-Part.
Ja, aber dafür kann die Musik ja nichts jetzt.
Genau, aber deswegen, ich habe dann immer an was ganz anderes gedacht. Ich habe dann nicht an Native Americans gedacht, sondern ich habe dann an Magic-Zeugs von vor Ionen gedacht, weil so fängt ja die Serie wirklich an. Der erste Shot der Serie, der jetzt nicht repurposed ist, ist Magic von vor Ionen. Und ich fand das, allein, dass es damit anfängt.
Ich finde das ja generell, wir hatten das bei Moonlight ganz exzessiv, du erinnerst dich an die Diskussion. Ich finde diese Thematisierung von Religion, sowohl von mir aus auch sogar in Eternals im übertragenen Sinne, aber hier Religion tatsächlich in Moonlight und eben auch in Echo, finde ich ganz, ganz, ganz schwierig. Weil im Prinzip sagt uns MCU gerade die ganze Zeit, ey, ihr kennt doch diese ganzen Religionen, alle, die es so auf der Welt gibt. Ja, die haben übrigens alle recht. Die Götter und so, die gab's wirklich. Es gibt dann auch wirklich eine Welt der Toten und so weiter und so fort. Ich finde das eine ganz schwierige Message. Aber was ist denn dann der Ursprung der Welt oder so? Weißt du, also wenn wir jetzt diese Themen aufmachen und wann sind wir an dem Punkt, wo das Christentum auch noch Einzug hält? Kommt das dann mit Blade, dass das Weihwasser dann bei den Vampiren funktioniert?
Wahrscheinlich.
Oder? Also das nimmt ja gar kein Ende mehr. Das MCU ist ja eigentlich viel bodenständiger. Weißt du? Ja. Und ich sag das von der Filmreihe, wo ein Typ in einem Eisenanzug durch die Gegend fliegt. Aber genau das ist der Punkt.
Das hatte ich vergessen. Nordische Gottheiten wurden Kanon gemacht, schon mit dem ersten Tor.
Ja, aber da sagen sie doch selber, das ist nur Wissenschaft.
Ja, genau. Und dann ein paar Filme später sagen sie, fuck it.
So. Okay.
So.
Wir bezeichnen uns trotzdem die ganze Zeit als Gott. Das stimmt schon, dieser Widerspruch ist da, der nervt mich aber auch an Thor. Es nervt mich, dass es dann, ich fand die Idee, dass es Wissenschaft, ihr versteht's nur nicht, ich mag diesen Gedanken viel lieber. Und wie gesagt, das MCU hat ja angefangen mit Iron Man. Und der Werbespruch bei Iron Man war noch, Heroes are not born, they are made, was glaube ich, oder built.
Ja, genau.
Eins von beiden. Aber das ist das MCU eigentlich. Selbst fucking Captain America, dem die Kräfte ja geschenkt werden, hat dafür arbeiten müssen. Der hat sich da durchsetzen müssen, durchbeißen müssen. Und genau das passiert ja bei Echo nicht. Bei Echo ist es, guck mal, es fällt dir in den Schoß. Und bei Thor fällt es ihm zwar auch in den Schoß von Geburt an, aber das ist ja das Thema des ersten Films. Sie nehmen ihm diese Kräfte und er muss es sich verdienen.
Ja, die Heldenreisen werden immer mehr ignoriert im MCU. Immer mehr.
Du wirst als Held geboren und stirbst als Held fertig.
Ja, Captain Marvel stand neben irgendeinem Ding, das ist geplatzt und dann ist sie super.
Aber selbst Captain Marvel hat ja wenigstens aus der eigenen Cleverness heraus eigentlich in einer aufopferungsvollen Geste, hat sie ja in diese Engine geschossen. Selbst Captain Marvel ist mehr self-made, als es Echo ist.
Ja, voll.
Also es ist halt eine Abwärtsspirale, was dieses Selfmade auch angeht. Und das
ist
halt
echt ein Problem.
Ja, und
es war immer so, wenn du diese gottgegebenen Kräfte einfach kriegst, dann bedeutet es, dass du irgendwas aufgeben musst, wie zum Beispiel Bruce Banner. Weißt du, es war ein Unfall und deswegen musste er ja alles hinter sich lassen, seine Familie, seine Geliebte und so weiter, weil er ist eine Gefahr für die. Aber hier ist ja nicht der Fall. Hier ist ja nur, guck mal, du hast noch ein Level freigespielt.
Wie kam ich jetzt gerade aus diesem Native American Standpunkt heraus? Und was ich mir bei der Serie auch gedacht habe beim Gucken, zwei Sachen, die ich empfehlen möchte an der Stelle, die besser damit umgehen. Killers of the Flower Moon, natürlich. Wo auch eine Native American Oscar-Kandidat ist für die Hauptrolle, die sie spielt, weil sie besser spielt, muss man ehrlich sagen. Oder Reservation Dogs, muss ich auch daran denken. Kennst du Reservation Dogs? Mhm. Ich habe es noch nicht gesehen, ist immer noch auf meiner Watchlist, ist aber auch Disney Plus. Also wenn ihr auf Disney Plus seid und mehr über Native Americans erfahren wollt, wie sie wirklich leben und was das bedeutet, als Native American in Amerika zu leben, dann würde ich zu Reservation Dogs noch eher raten als zu Echo. Echo trägt das so vor sich her, aber Reservation Dogs hat das wirklich zum Thema. Das ist die Serie von Taika Waititi, die ich selbst noch nicht gesehen habe, muss ich auch mal dazu sagen, aber die hatte bis vor kurzem 100% auf Rotten Tomatoes. 100%. Also selbst der Audience Score ist irgendwas weit über 90. Das ist eine Serie, die ist einfach gut. Dazu muss ich nicht drüber nachdenken. Jetzt ist sie bei 99% übrigens. Irgendeiner fand es dann doch nicht so geil. So, das ist so. Das würde ich empfehlen. Das ist auch übrigens das, was Taika Waititi sagt, was echte Inklusion ist. Echte Inklusion ist nicht, wenn du eine Gruppe von Menschen darstellst und du packst möglichst viele Ethnien und Geschlechter und Sexualitäten da rein und sagst, guck mal, das ist eine Gruppe, die genauso durch die Gegend läuft. Das fühlt sich nicht echt an. Mhm. Es fühlt sich, du musst es wirklich aus der Community zum Beispiel heraus erzählen. Es muss von Herzen kommen. Es muss von den Leuten kommen, die es vielleicht auch betrifft, die wirklich von dieser Kultur erzählen können. Du musst wirklich das Gefühl haben, das passiert. Das sind echte Figuren, die ich gerade sehe. Und das hat nicht jemand nach demografischen Erhebungen, nee, nicht demografischen Erhebungen, sondern nach anderen Erhebungen einfach zusammengewürfelt, weil das muss jetzt so sein. Mhm. Sondern es repräsentiert die Lebenswirklichkeit von Menschen. Und da habe ich mit Echo ja hier und da gar nicht mal so viel Probleme, finde ich. Muss ich jetzt, wo ich es gerade ausformuliere und sage. Weißt du, du hast jetzt so viel von der Schauspielerei auch geredet und wie viele Szenen schlecht wirken. Ich finde, die wirken oft schlecht, weil du hast ja nicht Unrecht. Das Schauspiel von Alaka Cox, das leidet entweder an ihr selbst oder daran, wie es geschrieben ist oder daran, wie es inszeniert ist.
Oder allen drei zusammen. Mir ist aber aufgefallen. Hä? Oder allen drei Sachen zusammen.
Oder alle drei Sachen zusammen, zumindest ein Faktor davon. Ich finde aber, die Nebenfiguren sind fast durchweg gut besetzt. Also selbst bei den Kinderdarstellern. Also ich würde mir sofort einen Spin-off nur über die Oma angucken.
Oh, die fand ich auch nicht gut.
Die fand ich gut. Nee. Ich finde sie zwar schon immer gut, die Darsteller hat natürlich auch schon oft gesehen. Es ist leider auch so ein amerikanisches Klischee. Hast du irgendwo Native Americans, kannst du mindestens drei Kreuze, so ein Bingo ausfüllen. Du hast sie schon mal gesehen woanders. Und wenn es in fucking Twilight ist, du kennst die Darsteller. Weil es sind halt immer dieselben. Aber der Pool an möglichen Darstellern ist halt einfach auch kleiner. Aber ich fand tatsächlich in den Nebenrollen, ich fand höchstens die erwachsene Bonnie ein bisschen blass. Die Kinder-Bonnie war viel interessanter als die beste Freundin. Und die Erwachsene, der haben sie aber auch wenig gegeben. Und vielleicht auch viel rausgeschnitten, muss man dazu sagen. Auch hier wieder die Pacing-Probleme. Aber ich fand die Nebenfiguren durchweg interessanter und unterhaltsamer einfach.
Wollen wir in Spoiler-Part springen?
Lass mich noch mal kurz schielen, ob ich noch irgendwas. Die Action könnten wir vergleichen. Ah, nee, das ist eigentlich auch für einen Spoiler-Part, oder? Mhm. Okay, nur eine Sache: Man darf auch keine große Action-Szene-Serie erwarten, weil der Daredevil-Vergleich ist einfach im Raum. Und es gibt, wie du gesagt hast, vielleicht drei echte Action-Szenen.
Ja, und es gibt auch nur eine, die wirklich R-rated ist. Also für alle, die so dachten, das ist jetzt so mega mature und wird sich wirklich trauen, so in Richtung Daredevil Punisher zu gehen. Ah.
Na. Ja, aber sie schielen zumindest in die Richtung. Also es gibt dahin, mehr Headshots, als du mir jetzt erklärt hast. Also ja. da wird schon, es ist brutaler als andere MCU-Projekte, aber das alleine wirkt dann so ein bisschen vorgeschoben. Es gibt nur eine richtig brutale Action-Szene, die, wo man die Wurzeln sieht der Idee dieser Serie.
Ja.
So, und das war's dann auch. Und jetzt müssen wir in den Spoiler-Part gehen, weil, Achtung, Spoiler, Daredevil kommt.
Ja. Aber der Clip wurde auch schon veröffentlicht. Ich finde es mittlerweile so affig. Der tritt ja jetzt auf. Der war ja auch bei She-Hulk. Mhm. Da hatte er noch sein ganz seltsames Outfit, das so rot-gelb war.
Das haben sie ja zum Glück zurückgedreht.
Ja, haben die zurückgedreht. Aber jedes Mal, wenn er auftritt, spielen sie groß seine Netflix-Theme-Music an. Und so nach dem Motto, wisst ihr nicht? Ja, ich weiß. Es gab eine Serie, die war so viel besser als das.
Ja gut, aber was sollen sie denn sonst machen?
Ich weiß es auch nicht.
Ey, wenn die Avengers kommen, spielst du das Avengers-Leitmotiv. Das ist doch jetzt, das kann ich dir eigentlich jetzt nicht vorwerfen.
Aber, ja, es war ganz nett, ihn kurz zu sehen, aber es war ja wirklich nur, er ist kurz da, oh, ich hab's auf die gleichen abgesehen wie ihr, wir kämpfen ein bisschen, die Choreografie war nicht ansatzweise so gut wie das, was wir da kennen aus Daredevil.
Aber man merkt, dass sie sich davon haben inspirieren lassen.
Ja.
Also das würde ich schon sagen. Und es ist nicht mal ein echter Spoiler, weil es auch direkt am Anfang in der ersten Episode passiert. Also in den ersten 20 Minuten oder so. Es passiert relativ früh. Ich habe sogar, als mein Kumpel Julius von der GameStar hier war, habe ich ihm gesagt, also Echo, bis jetzt habe ich nicht den Eindruck, dass du unbedingt gucken musst, aber ich zeig dir gerne mal die Daredevil-Szene. So, und ich habe ihn, er hat sich auch nicht jetzt groß gespoilert gefühlt oder so, sondern wir haben einfach mal die Daredevil-Szene geschaut. Und die war auch nicht so super verkehrt, auch in Inszenierung. Ich mag ja One-Shots. Und dass das so ein Fake-One-Take war, war schon ganz cool. Fake-One-Takes ist ja auch so etwas, wofür Daredevil berühmt ist. Oder auch echte One-Takes. Ich glaube, der allererste One-Take war ein echter One-Take. Da waren keine Fakes drin. Ne?
Der war super, es war in Folge 2.
Stimmt, das war die zweite Folge. Und dann hatten sie in jeder Staffel noch mal einen riesigen One-Take, wo aber unsichtbare Schnitte drin sind. Genau. Aber es sind trotzdem unglaublich beeindruckende One-Takes. Und es geht ja bei One-Takes nicht nur um das Accomplishment, dass man es geschafft hat, sondern was das mit einem macht, wenn man zuschaut. Du bist mittendrin, du hast das Gefühl, hautnah dabei zu sein. Es fühlt sich nicht so gefaked an, weil du siehst es ja. Du siehst es mit eigenen Augen, was gerade passiert. Es wird nicht durch einen Schnitt kaschiert. Und da kommen wir jetzt zu Echo, weil es wird hier unglaublich viel kaschiert. Also ich habe dann irgendwann, also ich habe das mit meiner Freundin geschaut und ich habe ihr gesagt, pass auf, jedes Mal, wenn du nicht ihr Gesicht siehst, es ist nicht sie. Und sie ist erst, hä, ich weiß nicht, was du meinst. Und dann guckt sie und dann, oh shit, ich seh's. Es ist immer so. Es ist in jedem einzelnen Shot, wenn du nicht das Gesicht von Alacqua Cox siehst, es ist nicht sie. Du siehst daran, weil die Stuntfrau, die einen super Job hier macht, weil die Choreografin, was sie macht, sieht super gut aus, hat einen ganz anderen Körper. Das ist offensichtlich nicht vergleichbar. Und es wird immer kaschiert durch schnelle Schwenks und durch diese Fake-Schnitte im Fake-One-Take. Und dadurch, dass sie in dem Fake-One-Take so viel kaschieren, sind es auch viele Fake-Schnitte. Das heißt, es nimmt dich schon so wieder so ein bisschen raus, weil du fängst an, das zu sehen, unterbewusst oder bewusst. Also bewusst, wenn du drauf achtest und unterbewusst, ist es nicht so beeindruckend, wie es bei einem Daredevil jetzt war. Weil da war das langsame Pacing einfach viel stärker. Der hatten viel mehr Texas-Switches in Daredevil. Zur Erklärung, ein Texas-Switch ist, wenn der Performer eigentlich kurz aus dem Bild verschwindet, hinter einem Objekt oder aus dem Bild rausläuft und dann in Wirklichkeit der Stuntman wieder reinkommt. Und die Krönung, was halt Daredevil perfektioniert hat, war hin und her switchen. Es gibt dauernd Momente, in denen du Charlie Cox siehst, dann verschwindet er kurz unterm Tisch und jetzt kommt eigentlich der Stuntman, macht die super krassen Moves, geht wieder und dann kommt wieder Charlie Cox hervor. Und der Vorteil von Daredevil im Vergleich zu Echo ist, Charlie Cox hat physisch richtig abgeliefert.
Ja.
Man sieht den Kontrast auch sehr schön zu Iron Fist, weil die Serie ist auch deswegen in Verruf geraten, weil einer der, also ich meine, unabhängig davon, dass sie nicht gut ist, einer der Choreografen hat ja schon erzählt, dass einer der ungenannten Hauptdarsteller nicht bereit war zu trainieren für die Serie. Oder so viel zu trainieren, wie man hätte trainieren müssen. Und wenn man die Serie sieht, weiß man, was er meint und wie viel das kaschiert wird durch Schnitte. Und bei Echo wird auch viel kaschiert. Und das merkt man halt. Es ist aber auch ein sehr kleiner Pool an Darstellern. Wir haben ja schon über die schauspielerischen Qualitäten von Alacqua Cox geredet. Und das Ding ist halt, okay, wie sehr willst du noch den Pool an möglichen Darstellern einengen? Muss Native American sein? Gut, bin ich auch dafür. Fände es jetzt blöd, wenn es Brownfacing wäre oder andere Ethnien als Indianer herhalten müssen. Und ich sage das jetzt bewusst in Anführungsstrichen, um rassistische Klischees eben in dem Fall ja zu bedienen, wenn man es anders besetzen würde. Und sie soll diese Behinderung wirklich haben. Und sie muss auch noch Martial Arts abliefern. Also die verlangen ganz schön viel von Alacqua Cox. Und an irgendwelchen Punkten muss halt die Einschränkung sein, damit das überhaupt irgendwie funktionieren kann. Und eigentlich ist es ja ein bisschen biased, weil wir besetzen ja auch niemand Blinden für Daredevil.
Ja.
Du weißt, was ich meine, oder? Also auch mit den Switches, ist dir das auch so krass aufgefallen und das ist jetzt eher nur mir aufgefallen?
Nee, mir ist aufgefallen. Ich fand, sie war auch, es klingt gemein, sie war in besserer Form in Hawkeye.
Ja. Weißt du warum? In Hawkeye ist sie die ganze Zeit wütend und lässt das raus an allen Leuten, mit denen sie sich prügelt. Und das ist etwas, damit kann man so ein bisschen relaten. Und hier ist es so, gerade in diesem One-Take in der ersten Folge, sie ist verwirrt, sie kommt rein, sie ist verwirrt, sie weiß nicht, was sie tun soll. Und dann wird sie in den Kampf hineingezogen. Und dann gibt's diesen Switch und du siehst, mit welcher Wut und Gewalt die Stunt-Performerin sich an diesen Leuten auslässt. Dann gibt's wieder einen Switch und auf einmal ist wieder Alacqua Cox da, die aber verwirrt guckt. Und ich so, hä? Also das ist doch auch ein Regiefehler. Also jetzt mal unabhängig davon, wie Alacqua Cox das spielt, man muss ihr doch sagen, du musst in dem Moment, musst in der Wut bleiben. Weil zwei Sekunden später machen wir wieder einen Switch und verprügelst wieder jemanden, du brichst jemandem das Genick. Das ist doch eine Diskrepanz.
Wollen wir kurz über die Magic sprechen? Bitte, lass uns über die Magic sprechen.
Ja, also, wenn du nicht mehr zur Action zu sagen hast, dann lass uns über die Magic sprechen.
Also, verstehe ich das richtig? Maya stammt ab. Ihre Urahn waren außerirdische Superspace-Frauen.
Außerirdisch?
Ja, außerirdisch. Die kamen von einem Mond und dann sind die erstmal auf der Erde gelandet. Und die erste, die hier richtig war, wurde zur ersten Super-Magic-Frau. Und seitdem sind von diesem Stamm alle Frauen Super-Magic-Frauen und deren Nachfahren auch. Und das ist ihr halt bisher noch nie aufgefallen, weil, warum auch, es echot durch die Zeit, sind die alle verbunden und dann kann sie unter anderem Leuchtehände haben. Mhm. Und dann kann sie ihre Super Magic Vorfahren herbeibeschwören und dann kann man die Eigenschaften ihrer Super Magic Vorfahren in ihren Anzug schneidern und dann kann sie ihre Super Magic Powers ihrer Super Magic Vorfahren weitergeben an ihre unmittelbare Familie, weil die sind ja auch Frauen und damit auch Teil der Super Magic Kette. Das heißt, wenn Oma mit roten Händen ein Bad Guy haut, soll das nicht lächerlich aussehen. Es sieht aber fucking lächerlich aus.
Das stimmt.
Also, fuck, das musste raus.
Wir haben ja auch nicht einen Schnellkurs Martial Arts geben können. Und das ist eine unglaubliche Story-Entscheidung, die mich auch irre aufregt. Die
ich habe so gelacht. Ich habe so gelacht.
Halt, wie vertraut bist du mit der Comicfigur Echo?
Ja, die hat diese Fähigkeiten gar nicht.
Ja.
Echo hat, sie hat auch, soweit ich weiß, nicht eine Fußprothese. Sie hat nur, sie ist nur taub, aber sie hat die Fähigkeiten im Grunde genommen des Taskmasters.
Ja, genau. Sie spiegelt, was Leute machen. Daher der Name Echo. Ist, sie echoed die Fähigkeiten.
Ja, was viel cooler ist als Space Magic Scheiße schon wieder.
Das wollte ich auch sagen. Ich habe wirklich da gesessen, entgeistert. So, warum macht ihr das? Ich habe keinerlei Verbindung zur Comicfigur. Ich habe da keine Stakes drin, ne? Aber wie bei den meisten Comicfiguren, ehrlich gesagt. Ich habe mir da vorher den Wikipedia-Artikel aber durchgelesen. Und bei Echo ist es halt. Die ist halt da in einem fucking Wikipedia-Artikel so viel cooler beschrieben, als die Serie sie zeigen möchte. Es ist ja auch so, wie du gesagt hast, Bait and Switch. Man wird gebaitet mit, das ist eine grounded Serie. Nee, ist sie nicht. Und zwar ab der ersten Minute nicht.
Ja, das machen sie direkt kaputt. Deswegen, ich dachte, das ist eine Boots on the Ground Show wie Daredevil. Ja. Daredevil. Übrigens, ich rewatche das gerade, muss ich einfach sagen. Es ist für mich ein fucking Meisterwerk. Ich liebe Daredevil.
Es ist ja eine der besten Comicserien überhaupt. Das haben wir auch schon mal
erwähnt. Brillant. Ja. Brillant.
Absolut.
Und ich sag mal so, Hawkeye ist ja nicht ansatzweise Daredevil-Qualität, aber das ist so spaßige Holiday-Unterhaltung mit Marvel-Charakteren.
Weil es auch relativ gegrounded ist.
Ja, das wollte ich gerade sagen. Aber es gibt diesen leichten Boots-on-the-Ground-Flair. Und ich dachte bei Echo. Erst recht, wenn du dir die Trailer anguckst, dann denkst du nicht Space Magic Kacke. Und das fängt direkt wieder an mit so einem Rotz, wo ich dachte, ich guck Eternals 2.
Ja.
Und ich fand's so schlimm, dann ist sie auf dem Zug, und dann glitzern da ihre Hände, und ich, was zur Hölle, wie das kann die? Und wie das konnte die eigentlich schon immer? Warum hat sie dann nicht Hände geleuchtet in Hawkeye?
Nee, das kann sie jetzt, wo sie es braucht, ist die Erklärung, aber hat sie es vorher dann nicht gebraucht?
Ja, und vorher aber hat sie auch, und vorher hat sie auch ihr Leben lang Visionen davon bekommen anscheinend. Was für ein Bullshit. Also so richtiger Bullshit. Und dann haben wir Wilson Fisk, dem in den Kopf geschossen wurde.
Lass uns nicht sofort bei Wilson Fisk landen. Lass uns erstmal bei Echo und ihren Magic Powers bleiben.
Ja, das ist so.
Also, du hast schon richtig gesagt, eigentlich spiegelt sie wie der Taskmaster die Fähigkeiten der anderen. Und das ergibt ja auch so viel Sinn, weil sie ist ja ein Gegenstück zu Daredevil. Was ist Daredevil? Er ist taub. Blind, aber seine anderen Sinne sind dadurch gestärkt. Plus, ich weiß gar nicht, wie sehr das dann für die Comics noch stimmt, er sieht die Welt brennend. Diesen Radar, den er quasi sieht, ja,
er hat bei so Ben Affleck. Er hat wie so eine verschwobene Sicht.
Genau.
Weißt du eigentlich, dass es eine der beliebtesten Theorien da draußen gibt, dass Daredevil mit einer anderen Comicreihe verbunden ist, die nicht mal Teil von Marvel sind?
Was denn?
Die Teenage Mutant Ninja Turtles. Wusstest du das? Nee, wirklich. Das ist, und die Macher machen auch immer den. Und zwar, er
welche
hat ja
Macher?
Diese
Turtles oder Daredevil?
Hä?
Welche Macher machen den?
Beide. Sie haben sich so einen Spaß schon häufiger erlaubt. Das liegt nämlich daran, dass ihm ja so eine chemische Substanz in die Augen geflutscht ist, ne? Und der Rest ist runtergelaufen in die Kanalisation.
Ah, I see. Okay, ja, witzig. Aber nicht ernst gemeint.
Nein,
so,
nicht
und das Ding ist halt, sie ist halt ein Gegenstück zu Daredevil, weil sie ja nur sieht. Das ist ja, ja das Ding.
Dadurch, aber deswegen sieht sie so gut und beobachtet so gut und macht es nach. Und das Witzige ist, es gibt eine Szene in Hawkeye, wo sie genau das benutzen. Und das finde ich sogar cool. Und
ja, geil.
Gar nicht. Und zwar die Szene, wo sie so im Ring ist mit ihrem mit diesen Mafia-Kollegen. Und die sind gerade so in ihrer Tekken-Pose, wo sie so bereit sind, gleich aufeinander loszugehen. Und dann guckt sie sich genau seine Beinarbeit an und weiß, mit welchem Bein er gleich treten will. Und genau das benutzt sie, um ihn außer Kraft zu setzen.
Genau deswegen. Und das echoet sie. Sie echoet die Fähigkeiten von anderen Menschen. Sie kann einem Piloten, muss sie nur lange genug bei der Arbeit zuschauen, um ein Flugzeug fliegen zu können. Und das ist halt ihr Talent. Das ist nicht eine Superkraft, das ist ihr super Talent. Und das macht Echo sehr viel spannender und cooler, weil das muss sie sich erarbeiten. Damit ist sie nicht einfach geboren. So, das muss sie sich aufgrund ihrer körperlichen Einschränkung heraus selbst erarbeiten. Und das ist ja für gerade für eine behinderte Figur doch als so viel spannenderer Ansatz. Und die Serie untergräbt das die ganze Zeit.
Sie untergraben sonst hätten wir doch keine Leuchtehände.
Ja, sie untergraben es mit leuchtenden Händen, aber sie untergraben es auch bei einer ganz einfachen Sache. Wenn das ihr Talent ist, was sie in der Serie ja nie zeigen. Also in dieser Serie, in Hawkeye wird es angedeutet, in dieser Serie gibt es dieses Talent nicht. Lippenlesen wäre so ein Ding gewesen.
Voll.
Klar, ist es für Repräsentation, ist es super interessant, wenn alle nur gestikulieren, Gebärdensprache anwenden. Das finde ich auch richtig. Aber die Serie ist sehr schlecht darin, ist dieses nonverbale Storytelling, von dem wir reden, das ist entweder super plakativ, weil jemand mit Augmented Reality da dann gespielt wird.
Oh, das war so doof.
Da, ja, es ist so albern.
Oh,
weil
das
dann
war so albern.
Musstest
du da lachen, sei ehrlich.
Ja.
Gut.
Aber ich war auch entsetzt, weil das ist ja auch dumm. Es ist so unfassbar dumm. Augmented Reality, um das zu übersetzen für die andere Person, das ist etwas Erstrebenswertes sogar, aber das würde man ja mit Untertiteln regeln. Weil Untertitel, das.
Ja. Die kann sie ja auch lesen.
Das ist der logischste Schritt. Du musst ja nur die Sprache direkt schriftlich abbilden, super präzise und schnell und nicht durch alberne Gebärden in Augmented Reality, also in dem Fall albern, weil es ist ja einfach nur drüber gelegt und es sieht auch noch fake, also es ist nicht mal gut animiert. Es sieht richtig fake aus.
Es war so lustig, ich dachte mir, das passiert gerade nicht wirklich. Also, ja, wollen wir, lass uns
überfinden. Nee, lass uns dabei bleiben. Okay. Das ist auch dann noch der Steigbügel, das ist nämlich das Storytelling der Serie. Ja, du hast dich so wenig um mich gekümmert, es geht ja um Fisk, du hast ja so wenig dich um mich geschert, dass du Gebärdensprache nicht gelernt hast. Für diese Aussage, für diesen einen Satz, gehen sie überhaupt diese Schritte, die ja total albern sind. Die Schritte selber sind schon albern. Und dann landen sie dort. Und dass sie dort landen, ist ja das, was mich schon wieder so aufregt, wie sie Fisk nicht verstanden haben. Weil den Wilson Fisk, den ich kennengelernt habe in Daredevil, der ist unglaublich obsessiv. Der fängt an, sich mit Kunst auseinanderzusetzen, weil er sich in eine Galeristin verliebt. Der will mehr Macht, also will er Politiker werden. Er ist obsessiv mit allem, was er macht. Krankhaft obsessiv. Das ist quasi sein Supertalent, weil es ihn zu Erfolg führt.
Deswegen ist er ja auch so gekonnt manipulativ.
Ja, und er lernt ja sogar Mandarin, weil er das in seiner Geschäftswelt braucht. Mandarin. Das ist für uns westliche Zungen eine der schwierigsten Sprachen, die du lernen kannst. Und er will nicht Gebärdensprache lernen?
Ja, und das Besondere an Fisk ist ja auch, und das ist was hier voll abhanden kommt, Fisk ist ja auch in der Daredevil-Serie so eine geschundene Seele.
Ja.
Und die als Kind viel durchgemacht hat. Aber der Unterschied ist, wenn Fisk mit Leuten spricht, hat er in der Daredevil-Serie gar keine so soziale Kompetenz. Er kann ja manchmal nicht in die Augen gucken und so weiter. Er ist schon irgendwo ein Savant schon halb, weil er sehr talentiert ist. Aber so auf sozialer Ebene, er hat seine Wut nicht unter Kontrolle, das ist die eine Sache. Aber wenn er zum Beispiel da Wesley in der ersten Season seine rechte Hand vorsieht. Thank you, Wesley, for tending to this matter. Da kommt schon fast hier Egger raus aus Men in Black, weißt du, den er auch gespielt hat. Dieser Sugar Water. Und das ist eine super Charakterisierung. Er mimt gerade, wie er denkt, dass Menschen sprechen, wenn sie sozial miteinander interagieren. weißt du? Und das kann er nicht wirklich. Und das ist spannend. Und hier? Nee. Er isst trotzdem die Szenerie auf und das ist toll. Aber was sie mit ihm anstellen, also da ziehen sie sich ja noch eine Superkraft aus dem Arm. Also erstens, ihm wurde ins Auge geschossen, er hat ein blaues Auge. Also das ist ziemlich, das ist ja next level beschissen. So, also das kann ich ja nicht anders sagen. Das erinnert mich daran, eine der besten Serien aller Zeiten ist Akte X. Mhm. Okay. Und das ist jetzt ein Spoiler, aber die Serie ist 2003 zu Ende gegangen. So, Spoiler. Ein ganz beliebter Charakter wird bei lebendigem Leibe verbrannt. Verbrannt, ja? Und dann bringen die den zurück für dieses neue Revival. Und ich, wie? Und hat er ein Pflaster. Und ich, so funktioniert das nicht. Du kannst nicht irgendwie Asche von einem Menschen ins Krankenhaus bringen und dann pflegen die das gesund, bis da wieder Gewebe ist und dann kommt da ein Pflaster drauf. Das geht nicht. Und das machen die jetzt mit Wilson Fisk. Und das zweite ist, wie wird er besiegt? Mit noch einer Superpower, die sie hat. Nicht nur glühende Hände, sondern sie kann jetzt auch in seinen Kopf reingehen und seine Vergangenheit auf ihn echoen. What?
Oder die Macht der Psychoanalyse.
Das ist ja
eine neue Superkraft. Und das ist ja nicht mal, dass sie ihn therapiert, sondern sie schubst ihn in die vielleicht richtige Richtung und lässt ihn einfach so, ja, hier, mach damit,
ja, was du denkst. Ja, und das ist halt auch das Krasse. Also, und dann ist einfach ein Cut und er geht wieder ins Auto und das war's. Ja. Ich so,
wird das ist, was ich meinte. Ich von so. Seinen Leuten und dann ist die Szene vorbei. Antiklimaktisch as fuck, genau wie du gesagt hast.
Ich war schockiert. Ich so, die einzige Szene, die ich mochte, war die, die im Trailer gezeigt wurde, wo sie sich als kleines Kind, was war das, ein Eis kaufen wollte.
Ich wollte es gerade sagen, das war auch die beste Fisk-Szene.
Ja.
Mit der blutigen Hand, die zittert, wo du halt siehst, dass Vincent D'Onofrio abliefern darf.
Das war die beste, Szene der gesamten Serie. Und dann muss ich auch sagen, selbst das kleine Kind hat doofe Regieanweisungen bekommen. Also wir sehen ja, wie sie das Bein verloren hat durch einen Autounfall und da hat ihr die Glasscheibe das Bein abgetrennt. Das ist auch ziemlich bescheuert. Das hat man zig unterschiedliche Sachen finden können, aber die Glasscheibe, okay. Und dann sitzt sie da am Auto und sagt nicht mal, aua, ihr tut das nicht mal weh. Sie sitzt da einfach ohne Bein. Und hat keine Schmerzen. So. Weil es zu drastisch wäre, zu zeigen, dass es einem Kind wehtut und dass es irgendwie schmerzt, weil es ein Bein nicht mehr hat, ja, dann lasst es doch ganz sein. So, dann braucht ihr diese Szene nicht. Weil es dann zeigt uns, wie man ihr beibringt, zu laufen mit einer Prothese und so weiter. Aber nein, ihr wollt es zeigen, committet aber null. Und so einen brutalen, schweren Autounfall mit einem ganz kleinen Kind zu zeigen, das danach kein Bein mehr hat und sie sagt nicht mal, aua, nichts. Also, oder das sie weint. Das ist
eine inszenatorische Diskrepanz. Sie hat auch kurz bevor sie den Eisverkäufer tritt am Boden, obwohl ich das jetzt als die beste Szene bezeichnet habe, aber sie kurz vorher hat sie noch gegrinst oder so?
Ja, weil,
also, du denkst, okay, jetzt böse. Achtung, Regie, lass doch den Take bitte nochmal machen, ohne dass sie grinst. Und sonst fand ich aber ehrlich gesagt das Kind sogar auch wieder cool gecastet. Also ich hab ihr die Ähnlichkeit abgekauft, ich hab ihr die Momente mit der Cousine, das ist, glaube ich, abgekauft. Also beim Casting-Front haben sie eigentlich vieles richtig gemacht. Außer, dass sie sich vielleicht zu sehr festgelegt haben auf Alacqua Cox. Keine Ahnung. Ja, und das, weißt du, wenn du dann diesen Fisk vergleichst mit Daredevil Fisk, ist halt, man merkt, dass das Writing bei weitem nicht da ist, wo Daredevil war.
Nee, überhaupt nicht. Und das ist halt traurig, weil Vincent D'Onofrio delivert trotzdem. Jede Szene, in der er zu sehen ist, ist automatisch die beste Szene der Serie. Mhm. Und er verschlingt wirklich den Screen und das macht er toll. Aber er verdient so viel mehr. Also diese Figur verdient so viel mehr. Und er kann halt auch mit.
Darf ich noch was fragen? Auch das Ende von ihm, war das dann nicht auch so im Kreis drehen, dass er Politiker werden will? Dachte ich, mein erster Gedanke war, aber hä, war das nicht die Story in Daredevil schon?
Ja, aber hier war es auf die dümmste Art und Weise. Er sitzt im Flugzeug und der Fernseher schreit ihn gerade an. Ich musste wirklich an sowas wie aus The Simpsons denken. Mhm. Wenn er, sie.
Me? Yeah, you. Me? Yes, you. Okay.
Weißt du, also es war halt so dumm, der ist ja, halt im Flugzeug. Also,
wir brauchen jemanden, der kämpfen kann.
Wir brauchen einen neuen Bürgermeister. Es muss jemand sein, der bereit ist, sich die Hände schmutzig zu machen.
Sie sagen dann, Fighter. Sie sagen
nee, das Fighter. Reicht nicht. Und dann ein Brawler. Und dann, das reicht nicht. Und dann, wir haben bisher keinen derartigen Kandidaten gefunden. Das reicht immer noch nicht. Jeder könnte es sein, potenziell. Es reicht immer noch nicht. Vielleicht finden wir sehr bald einen. Vielleicht guckt er gerade die Nachrichten. Und er guckt einfach nur so und kriegt einfach einen Ständer. So.
Nicht nur das, er sagt so, Moment, ich habe eine Idee.
Ja, ich so, Moment, es wäre so witzig, wenn dann seine Idee was anderes gewesen wäre. So, ich habe Bock auf einen Kaffee oder so. Also, das war so krass dumm.
Ich gebe recht, das hat Comedy-Potenzial.
Also, wer diese Szene geschrieben hat, und das sage ich jetzt einfach und damit setze ich mich in die Brennnesseln und wenn mich dann wieder Leute hassen deswegen, dann sage ich, jemand, der diese Szene geschrieben hat und anscheinend ist ja diese beschissene Serie, Entschuldigung, für ein erwachsenes Publikum, der hat keinen Respekt vor seinem Publikum. Er hat gar keinen Respekt. Der verachtet sein Publikum und der verachtet die Intelligenz des Publikums, wenn du sowas schreibst. Sorry, dann halten die dich wirklich für dumm wie Scheiße, dass du das nicht verstehst. Deswegen müssen sie es nicht einmal, nicht zweimal, nicht dreimal, sie müssen es achtmal sagen. Und dann muss er auch noch darauf reagieren, weil sonst bist du ja zu dumm, um 1 + 1 zusammenzurechnen. Und ich hasse es, dass ich als Zuschauer so für bescheuert erklärt werde und dass dann Leute sagen, aber das ist doch voll gut, nimm das nicht, das ist eine neue Marvel-Serie und damit ist es automatisch eine der besten Nein, es ist nicht, es ist Müll. Sorry. So, die Tangente musste raus.
Du, ich ganz ehrlich, ich kann dir da nur recht geben. Ich kann auch nur sagen, um mal den Kreis zu schließen, wie ich immer so gerne sage.
Weißt du, das musste echt raus.
Wenn du so dumm schreist, wenn du so dumm schreibst, schreist auch, wenn du dein Publikum so anschreist mit der nicht mal mit der Message, sondern mit dem Inhalt. Das ist ja nicht mal die Message, das ist der Inhalt, mit dem sie dich anschreit. Dann wird es niemals zu 53 Emmy-Nominierungen kommen.
Nee,
du musst da schon ein bisschen subtiler sein, ein bisschen intelligenter sein. Und das ist
und erst recht, halt erst recht, nicht. Erst recht, das ist jetzt das Traurige, weißt du? Mhm. All die Leute, die gesagt haben, oh, ich freue mich so, Daredevil und Kingpin kommen ins MCU, gespielt von den gleichen Rollen, Schauspielern. Und ich war derjenige, der gesagt hat, das wird furchtbar, weil wir immer den Vergleich haben. Wir haben immer den Vergleich zu dieser großartigen Interpretation. Und das haben wir jetzt. Das heißt, wir sehen jedes Mal, das hätte besser sein können. Das hätte besser sein. Weil wir haben halt die Blaupause einer Serie, die auf dem Level ist mit Batman Begins, meiner Meinung nach. Und dann haben wir das. Und nee, das geht einfach nicht. Das ist so ähnlich wie, oh Gott, die Brennnesseln werden weiter auf mich geworfen. Okay, es ist so ähnlich, wie wenn du den Cast aus den Raimi Spider-Man-Film in No Way Home packst. Ein Film, den ich mag, ohne Frage. Aber du siehst halt die Regie, du siehst diesen, dass nicht alle am gleichen Tag am Set waren, manchmal Schuss gegen Schuss. Du siehst tatsächlich, dass sie da einfach nur for the volume oder sonst was stehen und so weiter. Du hast nicht diesen Sam Raimi Handwerk, Geist mit drin, dieses kreative Powerhouse, leist dir aber was aus, weißt du? Und dann sagt sowas wie Alfred Molina, so jemand wie Alfred Molina, damals bei Sam Raimi war das richtig schwer. Also wir hatten dann wirklich Puppenarbeiter, die meine Doc Ock Arme und so weiter bewegt haben. Heute ist es leicht, ich gehe zum Set und dann im Nachhinein haben wir das alles in der Post. Und das sieht man. Und das ist nichts, worauf man stolz sein sollte, weißt du?
Ja, der Weg des Geringsten wieder. Also, ich muss da gerade an ein David Bowie-Zitat denken, das ich heute repostet habe auf Instagram. Ironischerweise, und das war mir erst nicht klar, direkt im Anschluss an ein Posting darüber, dass der Schuh des Manitou 2 ja kommt.
Oh je.
Das Kanu des Manitou. Hast du mitgekriegt? Gestern Nacht kam die Pressemitteilung. Gestern Nacht. Das Kanu des Manitou. also eine Fortsetzung von der Schuh des Manitou 20 Jahre später, nächstes Jahr. Und direkt danach habe ich das David Bowie-Interview, den Interviewausschnitt gepostet. Das Zitat, dass man sich als Artist, als Künstler immer challengen sollte. Mhm. In dem Moment, wo du auf einem sicheren Weg wandelst und merkst, du hast keine Herausforderung, du gehst kein Risiko ein und du machst absichtlich genau das, was du glaubst, was das Publikum von dir erwartet und Tangente zu Echo. Du glaubst, das Publikum ist doof und versteht nicht, was du sagen willst. Also musst du es extra dumm gestalten. Also du bearbeitest diese Erwartungshaltung. Wenn du dich in diesen Kreisen bewegst, in diesem Umfang, dann hast du als Künstler verloren. Daran wirst du scheitern. Du musst dich immer auf das begeben, was du nicht kennst und was schwierig und herausfordernd ist und risikobehaftet ist. Und wenn du es nicht machst, wirst du scheitern.
Also es bleibt dabei, diese Post-Credit-Scene mit dem Nachrichtenbericht, das ist jetzt eine der lustigsten, meme-lastigsten Szenen der Comic-Geschichte. Die ist für mich jetzt auf einem Level mit This is Katana, She's Got My Back. So, das ist das gleiche Phänomen, das ist so toll. Also irgendwo bin ich auch dankbar dafür, so wütend ich gerade war. Aber das ist ja, also, sag mal, hast du da gelacht? Ich frag dich jetzt ganz ehrlich, weil es hat ja nicht aufgehört.
Das habe ich.
Ich dachte die ganze Zeit, na, anfangs ich auch, weißt du, bei der ersten so, oh, wir brauchen einen neuen Ding, aber als es nicht aufgehört hat und als die sich wirklich da das so ausgekostet haben, noch ein Satz und noch ein Satz und noch ein Satz.
Du, ich habe genau dieses Stirnrunzeln gemacht, habe gedacht, aber das habt ihr doch schon mal erzählt. Das war doch schon mal die Story für Fisk. Habt ihr jetzt wirklich das jetzt nochmal?
Ich fand es krass, dass es halt wie ein Infomercial für ihn war und die ihn aus dem Fernseher anschreien und die das mit jedem Satz noch spezifischer auf ihn. Also das hat noch gefehlt. Er muss übrigens eine Glatze haben und einen weißen Anzug. So, es war so geil beschissen. Mhm. Also, nee. Und jetzt wird er der Bürgermeister von New York. 100 Pro.
Oder will es werden?
Wird er werden. Und dann ist er auch ein Bad Guy von Spider-Man, falls sie Tom Holland nochmal kriegen.
Ich glaube auch, dass sie, damit, sonst würden sie ja wirklich die Story nochmal erzählen von Daredevil. Stimmt. Es wäre interessanter, wenn er schon von Anfang an von Born Again ist. Also wenn er der Bürgermeister ist und deswegen noch unantastbarer, als er es eh schon immer war.
Mhm.
Aber ja, das sind Probleme von Future Marco und Future Eve. Das ist ja die eine Serie, die dieses Jahr.
Weil, ich glaube, ich habe eine gute Allegorie gefunden.
Mhm.
Und zwar, wie ich das nochmal vergleichen kann. Wir haben jetzt Wilson Fisk, Vincent D'Onofrio in diesem MCU-Gürtel drin. Dabei hatten wir ihn früher in so einem künstlerischen Meisterwerk. Soweit gehe ich bei Daredevil. Es ist so, als wenn man Heath Ledgers Joker in dem ersten David Ayer Suicide Squad hat und ihn Honka Honka schreien lässt. Ich bin mir ziemlich sicher, dass Heath Ledger gut Honka Honka schreit. Bin mir aber trotzdem ziemlich sicher, dass das eine Verschwendung gewesen wäre von dieser Interpretation des Jokers, weißt du?
Mhm.
Und dann tut's halt noch mehr weh, als wenn du einen Jared Leto siehst, der das halt so bescheuert macht.
Ja, ganz so verschwendet fand ich Fisk jetzt auch wieder nicht. Aber du hast schon recht, also der Vergleich drängt sich einfach immer auf. Du guckst es und denkst, aber in Daredevil war es besser.
Mhm.
Ist halt einfach so. Und Daredevil ist halt die viel interessantere Figur als Echo. Und das haben sie halt verballhornt. Elektra war die viel interessantere Figur als Echo.
Mhm. Ja, Elektra könnte eine eigene Serie tragen, die ist mega spannend. Da hast du sogar noch die Welt der Ninja. Und ich habe gehört, dass du wolltest ein Ninja werden?
Eventuell wollte ich mal ein Ninja werden. hier, Jessica Jones ist mir immer wieder als Vergleich in den Sinn gekommen. Weißt du, ich habe sogar einen ganz anderen Vergleich zu Echo, weil es ja halt dieses amerikanische Kleinstadt-Idylle hat, die gebrochen wird. Ne? Ich musste da ganz viel an Reacher denken, weil Reacher ja gerade in aller Munde ist. Ich habe mir das dann auch über die Weihnachtsfeiertage angeschaut. Und es ist auch eine sehr watchable Serie. Weil sie befriedigt halt so diesen ganz primitiven Instinkt, okay, wir haben halt einen Held, der geht westernmäßig in jeder Staffel von Stadt zu Stadt, kommt in eine Stadt rein, wird in ein Mordkomplott verwickelt und löst dieses Mordkomplott, bam. Ne, und auf dem Weg dahin verprügelt er in jeder Folge aufs brutalste Menschen. Das ist das Konzept von Reacher. Und gerade in der ersten Staffel, die ja wirklich in so einem amerikanischen, weiß schon, wie nennt man diesen Belt noch mal? Der mittlere Westen, da gibt's auch noch so Iron Belt oder so. Ich weiß nicht mehr. Weiß, okay, egal. Also dieser amerikanische mittlere Westen halt, ne? Der aufmischt, die Kleinstadt. Seit du in diese Stadt gekommen bist, gibt's hier nur Probleme, ne? Wenn quasi der Sheriff das zu ihm sagt. So, das ist halt alles total westernmäßig. Und das funktioniert. Und das hätte Echo, hier und da channeln die das, weil die das auch sein wollen. Sie kommt zurück und sie bringt diese Familienidylle, diese Stadtidylle, macht sie kaputt damit. Sie channeln das, aber sie ergründen das nie. Sie lassen es einfach liegen.
Und sie hat auch gar kein, weißt du, sie hat nicht mal mehr diesen krassen persönlichen Grund. Sie geht davon aus, dass Fisk tot ist. Das heißt, sie ist ein Troublemaker. Sie geht da rein und verkackt alles für ihre Familie.
Da erinnerst du mich gerade an was ich vergessen habe noch zu sagen im Spoiler-Part. Und zwar, was mich auch aufgeregt hat im Storytelling. Fisk will sie überreden, dass sie wieder sich ihm anschließt. Aber er liefert keine Argumente dafür. Er sagt in einem Nebensatz wohlgemerkt, das sind ja alles Lügen, die du geglaubt hast. Das war's. Er liefert nie mehr ein Argument dafür, dass er nicht ihren Vater umgebracht hat. Am Ende gesteht er es ja sogar. Aber er liefert keine Argumente dafür. Und sie muss nicht für eine Sekunde strugglen, ob sie sich ihm jetzt doch anschließt oder nicht. Für sie steht das von Anfang an in der Serie fest. Es gibt eigentlich keine Entwicklung für sie als Figur, außer, dass sie sich mit der Familie wieder anfreundet, auf die sie aber eigentlich gar nicht zugeht. Also sie verzeiht ihnen ja immer noch nicht, dass die sich nicht gemeldet haben oder wirft es denen immer noch vor. Bis zur letzten Folge wirft sie das den Leuten vor. Ne, also das ist ihre Charakterentwicklung, dass es halt eigentlich gar keine gibt und dass ihr die Superkräfte in den Schoß fallen. Das ist die äußerliche Charakterentwicklung, es gibt aber keine innerliche. Sie ist innerlich dieselbe Figur wie am Anfang der Serie. Ja. Sie hat dieselben Glauben, dass sie Fisk töten muss oder musste. Jetzt macht sie es halt nicht mit einer Kugel im Kopf, sondern mit Gedanken im Kopf. So. Das ist so mindblowing. Was für ein Wandel. Jetzt ist sie halt doch nicht mehr eine eiskalte Killerin. Aber mehr ist es halt nicht.
Weißt du was?
Das ist so eine Behauptung, die einfach nur im Raum steht. Und die Figur steht still. Ab der allerersten Folge. Die meiste Entwicklung macht sie in Flashbacks durch.
Weißt du, was ich heute das Gefühl habe? Das ist voll spannend.
Was?
Dieser Podcast ist der Spiegel-Podcast zu einem anderen, den wir mal hatten.
Ja.
Und zwar, vor 2 Jahren hatten wir den Podcast zu Eternals. Okay? Da bist du ausgerastet.
Mhm.
Okay, da warst du richtig anti, aber so richtig. Und ich war gar nicht so hart anti, aber ich mir das alles angehört und gesagt, ja, also so wirklich, ich hatte da jetzt nicht irgendwie einen Dog in das Fight, mir war das eh egal. Mhm. Ja, er hat recht. So. Und jetzt sind wir so am Ende mit Echo und ich merke so langsam, ist so ein.
Ich habe mich so ein bisschen deiner Meinung angehört
im Laufe des Gesprächs. Ja, ich merke das so krass. Ich so, I feel your anger.
Ja, so ein bisschen. Wenn man das wirken lässt, das ist halt so, du lässt die Sachen wirken. Ich habe es ja gerade erst gestern zu Ende gesehen. Und wie gesagt, die erste Folge ist ja noch ganz gut und danach wird's halt echt deutlich schlechter.
Absolut. Deswegen, lass es noch ein bisschen mehr wirken. Ich schwör's dir, also für mich ist das eins der definitiv schwächeren Marvel-Projekte, wirklich.
Ja, definitiv. Also da bin ich bei dir. Mit dieser übertriebenen Mittelmäßigkeit, aber dann auch noch dieses Versagen im Storytelling, dieses Nicht-Ernst-Nehmen von Behinderung, dieses, weißt du, auch Native Americans nicht ernst zu nehmen. Nicht ernst genug, weil das, was die Native Americans ausmacht, wird dann dadurch verwässert, dass sie auf einmal magische Superpower hat und sie kommen ja eigentlich aus dem All.
Ja, sie kommen aus
dem
All. Dass
du verwässerst, ja.
Sie kommen aus dem All.
Die echte Herkunft von Native Americans. Das ist so, was?
Sie kommen aus dem All und haben da Superfrauen hergeschickt.
Das ist respektlos eigentlich.
Das ist so doof. Obwohl ich die eine Schauspielerin, glaube ich, kannte. Die eine, die erste, die sie dort gezeigt haben. Nicht die noch komisch aussah, so alienmäßig, sondern die erste, die eine Native war. Die kennt man aus irgendeinem Film. Ich weiß nicht, aus welchem. Irgendwo kam die mir hart bekannt vor. Ich
mir auch,
will es auch danach googeln.
Halt, ich habe dir auch gesagt, man kann eine Bingo-Karte leider ausfüllen, wenn es um Native Americans geht, weil es gibt nicht genug gute Schauspieler.
Aber
oder überhaupt Schauspieler, nicht gute Schauspieler. Gute, sind alle gut.
Aber das war, ich fand das wirklich unfassbar schlecht. Unfassbar schlecht. Und
ich habe mich hassmäßig dir angenähert, ich gebe es zu. Irgendwo hatte ich da drin auch noch einen Spiegel erkannt.
Dark Side of the Force.
Ach, weißt du, warum wir uns beide am meisten aufgeregt haben, für wie dumm sie den Zuschauer verkaufen?
Ja, das war ja meine Tangente. Also, da habe ich mich wirklich verarscht gefühlt. Da war ich wirklich sauer. Erst recht, weißt du, wenn es jetzt so eine FSK 12, FSK 6 Serie ist, okay, sei dumm. Ja. Mhm. Aber die kloppen sich vor jede einzelne Folge. Hast du da richtig noch diesen Disclaimer? Mature Content. Das ist mature. Das ist mature, wirklich. Nein, ist es nicht. Es ist immature. Das ist der Inbegriff von immature. Hey du, Marco. Jetzt sag mal, ich?
Ich?
Ja, genau.
Was ist das schon?
Ich hab da was für dich.
Okay. Dann lass uns mit einem Ausblick enden. Was erwartest du jetzt von Daredevil Born Again? Die ja eine ähnliche, schwierige Produktionsgeschichte gerade haben.
Keine Ahnung, Mann. Ich hab Angst. Weißt du was? Ich sag's mal so. Ich betrachte Daredevil Born Again so ähnlich, wie ich den neuen kommenden Planet der Affen-Film entgegenstehe. Mhm. Wenn's nichts ist, habe ich halt eine super Serie, die kann mir niemand madig machen. Mhm. Ja? Und wenn der neue Affenfilm nicht taugt, habe ich diese glorreiche Caesar-Trilogie sogar bei mir im Blu-ray-Regal stehen und die ist einfach großartig. Ja? Mhm. Ich gucke mir das an, ich schaue mal, was sie können. Ich bin jetzt natürlich noch skeptischer nach dem, was ich gerade gesehen habe. Ich will auch nicht bei Daredevil sehen, dass sie da irgendwie Magic-Quatsch machen. Das will ich alles nicht sehen. Mann, fucking cool ins Auge. Der hat ein blaues Auge. Wirklich. Er hat einfach so ein kleines... Matt Murdocks Vater sah schlimmer zugerichtet im Gesicht aus nach einem Boxkampf.
Er hatte nicht mal eine Austrittswunde. Also ich habe mich wirklich gefragt, ist das jetzt ein Streichschuss gewesen oder was? Also dann Matt bedeutet Murdoch's ja gleichzeitig, dass Echo inkompetent ist.
Matt Murdocks Vater sah nach einem Boxkampf schlimmer zugerichtet aus im Gesicht als der Kingpin, der point blank eine Pistole ins Gesicht gekriegt hat. Eine Pistolenkugel. Das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen.
Ja, es ist aber auch 5 Monate später und ich habe die Erklärung immer noch nicht verstanden. Was ist die Erklärung? Das ist eher das, was mich bothert. Nicht, dass er nur dieses Loch hat oder diese blauen Fleck oder wie auch immer und dass der Verband komisch blau leuchtet. So, was soll das alles?
Ja, ich glaube,
das ist mein Problem. Was soll das? Was ist da passiert? Haben sie ihn auf magische Weise geheilt oder ist das irgendwelche Nanobots am Werk von Tony Stark?
Was? Vielleicht ist er Ninja.
Ja, vielleicht.
Vielleicht wollte er auch immer davon geträumt, Ninja zu sein, wie du.
Wenn ihr mehr Ninja-Action wollt, dann müsst ihr, wenn wir über Daredevil Born Again reden, müsst ihr dann wieder einschalten. Der einzig mögliche Weg dafür ist natürlich, uns zu abonnieren, wenn es euch gefallen hat. Und zwar besser als Echo. Könnt ihr es auch gerne liken. Wenn es euch gefallen hat wie Echo, dann liked es bitte nicht. Disliked es bitte nicht. Lasst es einfach dabei. Und ich habe mir ein Schlusswort überlegt, aber ich bin mir nicht sicher, ob ich den Gag bringen kann.
Probieren erstmal bei mir.
Ich probiere ihn erstmal bei dir und dann gucken wir, ob wir es reinnehmen oder ich es wieder rausschneide.
Das kannst du nicht bringen. Das kannst du nicht bringen.
Mach du bitte ein Schlusswort. Meins hat den Podcast gerade gesprengt.
Ja, das kann man eigentlich nicht toppen, aber ich brauche einen Podcast-Partner. Es muss jemand sein, der einen YouTube-Kanal hat, in dem Nerd drinsteht. Eventuell auch Kultur. Er hat eine Brille auf, Kopfhörer ebenfalls, ein Pullover, weiß. Marco, hast du jetzt eine Idee?
Are you talking to me?